gebührend für Enough Talksche Verhältnisse mit das Kennzeichen MA-Doppel-T zu haben.
Ich werde es entsprechend dokumentieren, wenn es soweit ist.
Sehr schön. Das könnten wir dann eigentlich schon, das, sowas kann man dann auch richtig geil als Profilbild nehmen irgendwo.
Ja, ja, auf jeden
Fall. Einfach matt.
Ich bin ja auch gegebenenfalls am Überlegen, mir ein Auto zu kaufen dann da.
Aha.
Also ich weiß noch nicht so genau, aber eventuell. Und dann könnte man auch matt machen.
Welch irrsinnigen Luxus planst du denn?
Ja, ich weiß noch nicht. Also das Ding ist, ich zahle jetzt voll wenig Miete da.
Ich zahle gar nichts.
Und verdiene ja eine Ecke mehr Kohle als vorher.
Aha.
Und da dachte ich mir, kann man ja vielleicht mal ein Auto vielleicht anschaffen. Mal gucken. Also ich weiß es noch nicht. Es wäre halt auch eine relativ sinnlose Aktion, aber warum nicht?
Also quasi bezüglich sich Autos anschaffen, ist das eigentlich Standard?
Ja, irgendwie schon, ja. Aber also ich dachte so vielleicht dann für Heimfahrten und so, ne? Ich habe ja jetzt gerade kein Motorrad mehr, weil ich ja schon nicht mehr arbeite.
Ah.
Beziehungsweise, also ich arbeite offiziell da noch, aber ich bin ja freigestellt.
Ach so.
Also musste ich, beziehungsweise feiere auch Resturlaub ab. Also musste ich mein Motorrad da ja halt auch wieder zurückgeben. Und ich war jetzt letztes Wochenende ja auf der Einschulung meiner Nichte. Und das war halt so voll die krasse Hauruck-Aktion, weil ich es voll verballert habe und in ganz kurzfristig halt irgendwie dann hinkommen musste. Normalerweise fahre ich ja immer mit dem Motorrad. Dann bin ich halt mit dem Flixbus gefahren.
Ja.
Und das hat mich so hart abgefuckt.
Warum? Ich habe immer gehört, das ist eigentlich ganz gechillt. Also ich habe es noch nie gemacht. Ja, aber
eigentlich ist es auch. Also ich bin früher im Studium, das war nicht im Studium, aber da war ich schon fertig mit dem Studium, aber vor 3-4 Jahren oder so ging das ja so krass ab mit den Fernbussen, ne?
Ja.
Und da bin ich halt voll oft mit Flixbussen gefahren, weil die waren halt ultra billig und es war eigentlich immer ganz angenehm. Nur das Problem ist, also Flixbus hat ja jetzt quasi ein Monopol.
Ja.
Also die
haben alles gekauft, ne?
Genau. Also die haben die größten Konkurrenten entweder aufgekauft oder halt ausgeschaltet.
Mhm.
Und die haben jetzt irgendwie so 90% des Fernbusmarktes. Und ja, jetzt sind die Preise natürlich nicht mehr so günstig. Also als ich nach Stuttgart gezogen bin, bin ich, um Wohnungen anzugucken, mal mit dem Flixbus nach Stuttgart gefahren. Und ich bin so für 8-9 Euro immer gefahren, ne?
Ja.
Und von Hannover gibt es günstigerweise auch eine Direktverbindung, die nur 7 Stunden dauert.
Achso.
Und
ganz fix.
Ja, ja. Und jetzt bin ich aber, musste ich halt nach Braunschweig und nach Braunschweig gibt es keine Direktverbindung. Und erstens kostet eine Fahrt ungefähr 50 Euro jetzt.
Oh, das ist ein leichter Anstieg, ja.
Ja, also es gibt auch günstigere, aber ich sag mal, wenn du jetzt eine halbwegs vernünftige Verbindung haben willst und nicht die ganze Nacht durchfahren willst oder dreimal umsteigen willst, dann kostet es halt 50 Euro. Und ich musste einmal umsteigen, sowohl auf der Hin- und als auch auf der Rückfahrt. Und jedes Mal hatte der Anschlussbus 2 Stunden Verspätung, was dazu geführt hat, dass ich original 14 Stunden unterwegs war, jeweils. Und
das hat mich halt, steckt man doch ganz locker weg.
Das hat mich dann halt doch so ein bisschen abgeturnt und dann hatte ich so die Idee, ob ich mir jetzt dann vielleicht nicht mal irgendwie vielleicht doch für solche Fälle ein Auto gönnen soll, weil man kann ja gerade recht günstig Diesel schießen.
Ja, so. Ja, das geht, da hast du recht.
Und da dachte ich so, okay, beobachte ich das mal und wenn die jetzt irgendwann dann ins Bodenlose fallen vom Wert, dann schlage ich zu und kaufe mir so einen fetten Diesel.
Und dann baust du dir einfach selber deinen Harnstofffilter hinten rein.
Ja, ey Mann, das Ding ist, mit diesen Fahrverboten, also wenn die kommen, kommen die hundertprozentig erstmal in den A-Städten und ich könnte mir vorstellen, noch nicht mal in allen. Also ich bin mir ganz sicher, dass es ziemlich lange dauert, wenn überhaupt bis sowas in Städten wie Mannheim ankommt.
Ja.
Also würde ich mir jetzt einfach mal so denken.
Also man weiß es halt nicht, weil auf der einen Seite das, was halt so an Durchsetzungsvermögen gegenüber dieser ganzen Industrie halt komplett fehlt, weil die können ja einfach machen, was sie wollen, so die komplette Automobilindustrie. Ja, ja. Das wird dann ja manchmal in so einen, genau wie solchen Geschichten wie diesem Fahrverbot jetzt, in so einen falschen Aktionismus umgewandelt. Und dann kann es ja gar nicht schnell genug gehen, damit man ja zeigt, dass man was macht. Nur es ist halt komplett an der falschen Stelle. So, anstatt dass man halt einfach dann mal sagt, Freunde, das ist einfach mal hier Rechtsbruch, was ihr gemacht habt. Und jetzt fixt den Scheiß auf eure Kosten und zieht nicht die Endanwender damit rein. Das wird halt nie passieren.
Nee.
Und stattdessen wird dann halt sowas gemacht. Also ich meine, auf der einen Seite, wenn die ganzen Fahrzeuge halt wirklich so abgefuckt sind in den Werten, was ja bei den Stickoxiden dann eindeutig der Fall ist, dann muss man da auf jeden Fall auch was machen. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, da wird wieder das Falsche forciert werden.
Ja, natürlich. Also da traut sich ja halt keiner, diese Branche irgendwie so richtig zu ficken. Ne? Ja. Das ist ja das Ding. Weil
da hängen Arbeitsplätze dran.
Ja, genau. Also spätestens, wenn irgendwann dann halt irgendein Automanager sagt, ja gut, dann müssen sie sich halt auf die Fahne schreiben, dass wir das Werk in Bundesland so und so schließen und dann so und so viele 10.000 Leute auf der Straße stehen.
Und wen die als nächstes wählen, das können sie sich dann überlegen.
Also spätestens dann ist die Diskussion sowieso vorbei. Da traut sich halt kein Schwein rein. Aber richtig geil, jetzt war ja dieser Umweltgipfel. Deswegen. Ja, und also die Lösung an sich ist ja schon geil, dass das jetzt so ein Software-Update gibt. Ne?
Ja, sehr schön.
Aber voll geil, VW hat jetzt als VW hat jetzt die sogenannte Umweltprämie.
Ja.
Also das ist wieder so geil. Das ist wie so eine Abwrackprämie. Also die fördern jetzt, wenn du deinen älteren Diesel, und älter bedeutet Euro 4, und Euro 4 Diesel sind nachweislich in diesen ganzen Stickoxiden und diese ganzen Sachen, um die
sogar es geht, noch viel besser,
viel sauberer als die Euro 6 Autos, ne? So, jetzt pass auf. Die fördern es, wenn du diese Autos verschrottest. Das ist wie die scheiß Abwrackprämie. Wenn du die Autos verschrottest und dir dann einen neuen VW kaufst, natürlich. Und rate mal, bei welchem Modell du die meiste Förderung bekommst.
Klär mich auf, René.
Bei einem Touareg.
Ach so, damit wir auch richtig kleine Brötchen backen. Und
ist doch so absurd. Was soll das?
Alter, oh mein Gott.
Ey. Und das Ganze wird dann Umweltprämie genannt. So. Also du verschrottest dein sauberes, relativ sauberes
und vor allem neues Auto. Ne?
Ja? Total neues Auto, was ultra ressourcenintensiv und kein bisschen nachhaltig ist. Ja? Dann wird ein neues Auto gebaut, was super ressourcenintensiv ist. Und dann kriegst du auch noch am meisten Anreiz, wenn du so eine fette Stinkerkarre kaufst.
Alter, ey, das...
Richtig geil, das ist wieder richtig gut. Das ist genau wie die erste Abwrackprämie, die ja das Ziel hatte, die deutsche Autoindustrie zu fördern, bis dann irgendjemand gemerkt hat, die deutschen Autos sind so teuer, dass 2.500 Euro eigentlich gar nicht reichen, damit Leute sich deswegen ein deutsches Auto kaufen. Und im Endeffekt sind die Leute alle zu den ausländischen Herstellern gegangen, weil die Autos günstiger sind und weil da reichen 2.500 Euro, damit Leute sagen, okay, ich kaufe mir jetzt ein Fiat oder ich kaufe mir jetzt irgendwie ein Peugeot oder ein Renault oder so. Es ist so dumm. Es ist einfach nur dumm.
Ey, das ist Realsatire, die du dir nicht ausdenken kannst. Das kann sich kein Comedian, was weiß ich, Kabarettist oder sonst was der Welt ausdenken. Das also bizarrer wird's einfach nicht mehr.
Auf jeden Fall. Also, ich habe das heute gelesen mit dieser Umweltprämie.
Ey, der Name. Alter.
Wie sie dich wieder so von hinten ficken, so, weißt du, so statt halt irgendwie die Verantwortung zu übernehmen und zum Beispiel wie in den USA Entschädigungen zu zahlen und solche Geschichten oder zumindest die Autos zurückzunehmen, bringen sie dich jetzt hintenrum dazu, dass du ein neues Auto kaufst. Bei denen.
Ja. Also keine Worte, finde ich keine Worte für. Es ist an Bizarrheit nicht mehr zu überbieten.
Ja. Dazu.
So viel dazu.
Bisschen politisches Alltagsgeschehen.
Genau.
Für den Anfang.
Für den Anfang.
Ja.
Denn die Frage ist schließlich.
Ja.
Na? Na? Na?
Sind wir schon drauf?
Wir sind schon drauf. Wir nehmen schon auf.
Sehr gut. Wir müssen übrigens heute ein bisschen uns beeilen.
Nee. Jetzt mal vorher gesagt, ich habe voll rumgetrödelt hier, bevor wir angefangen haben.
Ja, ich habe um 7 habe ich einen Termin.
Ach so, ja gut. Ja. Für die Zuhörer ist es jetzt 15.58 Uhr.
So. Ja, aber ich wollte es ja nur mal vorsichtig in den Raum werfen.
Ja, ist angekommen und ich denke, es gibt viel zu besprechen, aber wahrscheinlich nicht Stoff für 4 Stunden.
Ja, also wenn wir es in 2 Stunden runterreißen könnten, wäre sehr gut.
Ich denke, das ist kein Problem, weil wir sind gut drauf, ne? Ist Freitag, Freitagnachmittag, Feierabend, Wochenende.
Yes, Weekend.
Yes, Weekend.
Von wem kommt das?
Was weiß ich?
Horst Schlemmer.
Schätzelein.
Schlemmer. Hab ich gerade wieder ausgecheckt in den letzten Tagen so ein bisschen und übelst abgefeiert.
Ich fand die Figur auch super geil, bis es diesen Film gab. Und der hat halt einfach gar nichts gebracht. Aber
ich kandidiere.
Ja, ich kandidiere, genau.
Weiß Bescheid.
Ich hatte schon fast vergessen, wie der klingt.
Mach dich nicht verrückt. Weiß Bescheid.
Ich weiß nicht, das ist so einer der letzten Ausläufer dieser seltsame Kunstfiguren-Comedy-Schiene, die Harpe Kerkeling ja schon so über Jahrzehnte perfektioniert hatte eigentlich.
Ey, der Typ hat's voll krass drauf. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm.
Ja, der hat richtig viel gemacht.
Der hat, ja genau, also halt so dieses Impersonating, genau. Nachahmen, ne?
Ja.
Das ist so krass, wie heftig gut der Figuren nachmachen kann. Und auch was das für, der ist voll das heftige Sprachtalent, das wusste ich nämlich auch nicht. Der spricht irgendwie so 6-7 Sprachen und der spricht die halt auch alle so total akzentfrei und so. Da gibt's so Videos von seinen Shows, ne, wo er dann so mit verschiedenen Sprachen was macht. Voll crazy. Guter Typ, ey.
Ja. Also ich weiß, ich habe ihn die letzten Jahre nicht mehr verfolgt. Er hat auf jeden Fall ziemlich viele gute Sachen gemacht. Ich weiß nicht, ob sich das dann so ein bisschen verlaufen hat, aber
ich glaube, der ist generell so ein bisschen einfach so zurückgetreten, so nach dieser Horst-Schlemmer-Geschichte. Ich glaube, da habe ich irgendwann auch mal ein Interview gesehen, dass ihm das alles irgendwie so ein bisschen too much wurde.
Mhm.
Und der ist ja jetzt halt auch nicht mehr so der Allerjüngste. Ich glaube, der ist jetzt einfach so ein bisschen aus dem Rampenlicht gegangen. Aber also ich fand, Horst Schlemmer war schon so die Krönung seiner Galerie, seiner Ahnengalerie von Leuten, die er nachmacht.
Ja, das kann wahrscheinlich so angehen. Wobei, wie gesagt, da in 80ern und so hat er ja auch selbst solche Sachen schon gemacht.
Ja, der hat ja auch hier die Königin Beatrice
genau,
auf dem Staatsempfang nachgemacht und alle dachten, er wär's. Also.
Ja, ich habe mich natürlich nicht mit Horst Schlemmer, aber dem letztens mal wieder mit Helge Schneider beschäftigt. Was heißt beschäftigt? Ne? Ich habe jetzt zum dritten Mal habe ich mir 00 Schneider im Wendekreis der Eidechse angesehen. Was ja der neueste Helge Schneider Krimi ist.
Ja.
Und es ist echt witzig bei den Helge-Filmen. Also ich meine, sollte ja bis jetzt schon bekannt geworden sein, so im Enough Talk, dass ich großer Helge-Schneider-Fan bin und diverse seiner Dinge auswendig mitsprechen kann und hoch und runter zitieren kann. Und es ist immer so bei den neuen Sachen von ihm, also so alles, was eigentlich in diesem Jahrtausend kam, ne, also neu im Sinne aus den letzten 15 Jahren, dass ich erstmal so denke, okay, ist ganz cool, aber haut mich nicht so weg, wie ich damals auf ihn geflasht habe, als er halt diese vollständige Anti-Unterhaltung gemacht hat, ne? Und also mit Praxis Dr. Hasenbein und den anderen Filmen aus den 90ern und diese wirklich vollkommen dadaistische Gaga-Nummer, die er da auch live immer aufgeführt hat und seine bekloppten Geschichten. Aber das wächst dann immer total. Also das war schon mit Jazz Club so, der ja, glaube ich, von 2003 oder 2004 ist. Den habe ich erst so gesehen und fand ihn irgendwie ganz nice und hatte ein paar coole Momente. Und je öfter ich den geguckt habe, desto mehr habe ich mich da irgendwie drin wiedergefunden und auch gemerkt, dass halt Helge sich voll verändert hat als Künstler. Und das ist über die Jahre auch immer noch weitergegangen. Der hat schon irgendwie mittlerweile ganz schön profunde Themen in diesem ja, ist ja eigentlich gar kein Klamauk mehr, aber in diesem, ja, Helge-Kram, den er da eben macht.
Ja.
Und auch bei 00 Schneider, dem Sequel, den ich auch so ganz nice fand und der mir gefallen hat, als ich den vor 4 Jahren, war es glaube ich mittlerweile schon, da im Kino gesehen habe. Aber war jetzt nicht so umgehauen. Und je öfter ich den sehe, desto mehr erkenne ich halt auch irgendwie, was er da auch aus anderen Filmen parodiert, wie er generell so dieses Genre des Hardboiled Detectives und so total parodiert. Und es sind einfach so viele, so dermaßen bekloppte Sachen da wieder drin. Großartig ist ja immer sein Musikerkollege Sergej Gleitmann, ne? Ich weiß nicht, wie tief bist du da drin? So in
relativ wenig, also relativ oberflächlich.
Da, also in seinen Filmen und auch auf den Auftritten und so weiter, da rennt immer so ein Typ rum, der ist halt total dürr und hat eine mega lange Matte und so einen super krassen Rauschebart.
Das ist so ein Homie von ihm schon seit Jahrzehnten.
Genau, ne? Mit dem macht er schon immer Kram zusammen. Das ist Sergej Gleitmann und der spielt halt auch immer in dem
Heißt der wirklich so?
Ja, was weiß ich, ne? Also ich meine, Peter hat er ja auch immer mit Peter angesprochen auf der Bühne damals. Aber der spielt halt zum Beispiel in dem Film so einen Bauer und wirkt halt so total dadaistisch auch daneben. Dann kommen halt die Cops, die Special Force, die sie entwickelt haben, um die Eidechse dingfest zu machen, kommen bei dem halt auf diesem Bauernhof an, hauen halt die ganze Zeit einfach auch immer irgendwelchen Leuten eine rein, wo er halt so am Rande des Bildes immer ja so Polizeigewalt total eigentlich kritisiert, weil sie sind halt so die Cops, ne, und alles ist so dieses verrauchte Hardboiled Setting und am Rand sieht man immer, wie Cops irgendwelche Leute, die sie gerade festgenommen haben, total zusammenschlagen, ne, und überall, wo sie hinkommen, hauen sie die Leute auch erstmal um, anstatt irgendwelche Fragen zu stellen, aber halt so auf Helge Art, ne. Und ich sag nur, also ein denkwürdiges Zitat ist: Wir wollen jetzt unser Huhn zurück. Ja, wir wollen das Huhn zurück. Und wer wissen will, wo es herkommt, der sollte mal 00 Schneider im Wendekreis der Eidechse gucken.
So wird's gemacht. Ich glaube, ich überlege gerade, doch, den habe ich auch gesehen. Das mit der Eidechse kommt mir bekannt vor.
Ja, ich bin mir ganz sicher, dass du den gesehen hast. Weil ich haben hatte wir den mir zusammen nämlich gesehen? Nee, ich habe mir damals nämlich für die Kinovorführung, da hast du ja noch in Hannover auch gewohnt, Karten gekauft. Und wegen einem familiären Zwischenfall. Ich hatte die schon bezahlt und konnte aber nicht ins Kino. Und dann habe ich die euch gegeben und dann bist du nämlich mit NK da reingegangen.
Stimmt. Ja. Ah, krass, ja, so und war's.
Da hat hier Rocco Schamoni, hat nämlich die Eidechse gespielt mit so einem geilen Gebiss. Und da ist immer rumgesprungen. Und Rauchen ist ein ganz wichtiger Punkt in dem Film. Wie Carlos dann sagt, dass der Alte nicht raucht, ne? Ich kann das nicht verstehen. Wenn der wüsste, was er verpasst, ne? Rauchen, das ist noch besser wie Fernsehen.
Noch besser. Ja, um Rauchen geht's ja auch in dem Film, über den wir heute reden. Und zwar nur in diesem und in allen folgenden Sequels davon nicht.
Ja, man sollte das oder ja auch nicht tun, so, wenn man trainiert.
Oder sagen wir mal so, es geht nicht darum, aber es kommt vor in dem Film und in allen anderen Fortsetzungen nicht.
Mhm.
Ist doch richtig, oder?
Das weiß ich nicht. Da bist du der Experte. Wir müssen ja sowieso auf den Background zum Film und so weiter, müssen wir ja eh gleich, glaube ich, am besten vielleicht zum Anfang sogar mal kommen.
Ja.
Da habe ich doch massivste Defizite, wie ich jetzt gemerkt habe.
Echt? Meinst du?
Ja, auf jeden Fall.
Du hast sie doch alles schon gesehen, oder nicht?
Ja, aber ich weiß es nicht. Also, ich habe ziemlich viele Bilder vor Augen. Aber in meiner Erinnerung ist das, und das ist mir zum Beispiel jetzt in der Superhero-Unit, die ich ja mit dem Christian da auch mache, da ist mir das zum Beispiel bei den Batman-Filmen auch so aufgefallen, dass ich in meiner Erinnerung super wüste Eindrücke aus diesen Filmen hat, ne? Aber ich hab's überhaupt nicht mehr zusammengekriegt, was aus welchem kommt, wie das storymäßig zusammenhängt und so weiter. Und ich hab auch, also so, es gibt so zig ikonische Bilder aus irgendwelchen Kämpfen, an die ich mich erinnern kann. Es gibt halt.
Boah, jetzt hast du schon gesagt, was welcher Film.
Oh mein Gott! Schon gesagt?
Oh, ich hatte mir schon so was Cooles überlegt, wie wir es so anteasern.
Okay. Aber ich schneide einen Enough Talk drüber.
Enough talk!
Also, dann hau mal da gleich deine coole Geschichte raus. Also, ich habe aus dem Film total, ich piep das wirklich weg, total viele so Bilder, die ja, die irgendwie ikonisch sind und zum Beispiel an einen gewissen Menschen, der im vor dem Kampf noch trainiert und ich glaube sich die Schienbeine abhärtet, kann das sein?
Die Schienbeine?
Ne, oder nee, hier die Ellenbogen abhärtet oder so? Oder ich schmeiß alles durcheinander.
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ja. Es sind eher die Knöchel.
Ach, die Knöchel, genau. Ein großer Darsteller des 80er Jahre C-Action-Kinos.
Ja. Mhm. durchaus. Und naja, C, komm. Also.
Na gut, so Direct-to-Video-Kram ist schon eher noch so B, ne?
Ja, aber also im Laufe der Jahre, würde ich sagen, waren ja auch ein paar A's dabei, auf jeden Fall.
Er durfte ja sogar mit Roland Emmerich und JCVD zusammen ran, ne?
Stimmt, ja. Mhm. Korrekt. Mhm. Naja, vielleicht ein kurzer Tipp. Wer könnte es sein, der folgende Sachen gesagt hat? Yo, Pauli! Yo, Boxer! Yo, make some money, Boxer, because you can sing, dance. Yo, Pauli, what's up? Yo!
You know?
So ungefähr redet er den ganzen Film. Ich habe ihn mir tatsächlich das erste Mal auf Englisch angeguckt.
Ist groß, ne?
Und es ist echt schwer, ihn zu verstehen, weil er halt irgendwie immer diesen
Und vor allem
I'm a boxer. I'm a boxer. Paul, I'm a boxer. I'll make some bucks with boxing.
I'm a bum. You come up here, you come up here, I got the fight. They came up to me, I got the fight, you know? But I'm gonna get my face, I'm gonna get my teeth kicked in. I'm a bum.
Yeah, I'm a bum, come on now. Strut the bum.
Und ich dachte am Anfang des Films noch so, dass der besagte Hauptdarsteller dieses Filmes und der etwaigen Fortsetzung, die es vielleicht gibt, sogar noch im Vergleich zu heute relativ gut zu verstehen ist, aber das müssen halt so die ersten drei Sätze gewesen sein und dann ist er halt wirklich in Kauderwelsch verfallen, das toppt auch kein Post-Millennium
Wurde auch schon sehr schön parodiert in bestimmten Reviews, die ich dazu jetzt bei YouTube gesehen habe.
Ah, okay, du bist gut vorbereitet. Okay, jetzt lass die krass überraschende Bombe platzen.
Adrian! Ja, wir reden
natürlich I love you, Rocky! I love you!
I love you too, you know?
You know?
Hey, yo, Adrian, I love you too, you know?
Wanna fight? Yeah. Can I ask a man why you fight? Love to fight. Can I sing and dance? You know?
I'm boxing, Paul.
Ja,
wir reden natürlich über den großen, einzigartigen, one and only Rocky.
Ja.
Balboa, my name is Balboa. Und wir reden nicht über die Filmreihe, es ist natürlich eine große Filmreihe. Primär reden wir jetzt über den ersten Film.
Jo.
Weil wir sind ja total gut damit, riesige Filmreihen anzufangen mit dem ersten Film und dann nie weiterzumachen.
Naja, also ich meine, wir sind ja schließlich bei der ersten großen Filmreihe, die wir dabei angefangen haben.
Nein, das stimmt nicht. Wir haben Alien angefangen.
Ja, und haben Aliens auch gemacht, genau. Das wollte ich gerade sagen.
Ja, okay, haben wir nur zwei gemacht, stimmt.
Das kommt aber alles noch. Weißt du, Enough Talk ist ja kein Projekt für ein Jahr und dann ist es vorbei, ne?
Wir müssen eher so ein Projekt für ein Jahrhundert.
Wir hatten ja gesagt, wenn Alien Covenant im Kino läuft, dann müssten wir halt so mit allen Alien-Filmen eigentlich durch sein und könnten
den. Und jetzt rate, welchen Alien-Film ich noch nicht gesehen habe.
Wahrscheinlich den ich auch noch nicht gesehen habe.
Hast du noch nicht gesehen? Nee. Warst du noch nicht im Kino?
Ich habe den irgendwie im Kino verpasst. Ich muss sagen, ich kriege irgendwie dieses Jahr dadurch, dass ich ja so rein logistisch sich meine Arbeitsbedingungen total verändert haben und ich eben immer saufrüh raus muss und dann halt auch diese Zugfahrten noch so über den Tag habe, da hab ich mich erstmal echt eine ganze Weile so akklimatisiert und habe dann schon immer noch so Filme geguckt, manchmal unterwegs, manchmal zu Hause, wenn das so gepasst hat, aber ins Kino hat's mich echt relativ selten, also ich für meine Verhältnisse sehr, sehr selten. Ich weiß, ich war vielleicht 10-mal im Kino dieses Jahr bis jetzt oder so.
Ja, ich war noch viel, viel weniger im Kino. Also.
Ja, aber es ist auch ganz komisch, weil es sollte ja bis jetzt schon klar geworden sein, dass wir halt auch beide riesige Alien-Fans sind. Aber ja, irgendwie bin ich, was Hollywood betrifft, auf so einem Punkt, dass selbst auch von Alien oder sonst was irgendwie so sechste Teile nur noch so eine ganz, ganz marginale Anziehungskraft auf mich haben. Und ich werde den auf jeden Fall sehen und irgendwie interessiert er mich auch. Aber es war so, dass ich dachte, ach na, okay, Kino, passt jetzt gerade nicht, dann halt irgendwie zu Hause und nicht so, fuck, dann muss es jetzt passen und ich räume mir die Zeit unbedingt ein.
Neulich wollte ich ins Kino und wollte ihn gucken, aber er läuft schon nicht mehr.
Ja, schon eine ganze Weile nicht. Ich glaube, allzu lang war das auch nicht.
Ja, spricht jetzt auch nicht so für einen Riesenerfolg. Aber andererseits, Riesenerfolg ist ja auch nicht unbedingt ein Kriterium für einen guten Film. Ja. Wobei das ja bei Rocky, um jetzt elegante Überleitung nochmal zu finden, ja doch tatsächlich so war. Weil der Film war ja sowohl filmisch total gut, als auch extrem erfolgreich. Und zwar extrem überraschenderweise.
Ja, soweit ich weiß, hat der, wenn man jetzt die internationale Auswertung mit einbezieht, glaube ich, ungefähr so das 200-fache seines Budgets damals eingespielt.
Ne? Der hat 225 Millionen Einnahmen gehabt, Dollar, und Produktionskosten 1,1 Millionen.
Das ist echt mal krass. Also ich glaube, da träumt irgendwie jeder Studioboss eigentlich von.
Das ist jetzt nicht nur vom Verhältnis ist es sowieso, glaube ich, dann der erfolgreichste Rocky-Film von allen. Und es gibt ja mittlerweile 7 Stück. Aber es ist auch tatsächlich rein absolut von den Einnahmen. Es gibt nur 2 Rocky-Filme, die mehr Einnahmen hatten. Und das ist halt Teil 3 und 4. Und alle anderen hatten geringeres Box-Office als Rocky 1. Und natürlich aber Vielfaches an Budget, ne? Also so gesehen ist Rocky 1 eigentlich der größte Erfolg von allen. Und halt ja totaler Überraschungserfolg auch, ne?
Ja, klar, also Stallone, der ja, und das habe ich auch total spät erst so erfahren, dass der ja auch das Drehbuch für den Film geschrieben hat und dafür dann ja auch Oscar nominiert war.
Ja, der Film hat auch tatsächlich 3 Oscars bekommen.
Also als bester Film, ne? Und was noch?
Film, Regie und Schnitt.
Ja.
Und es gab 10 Nominierungen und 3 hat er halt geholt. Und also diese Geschichte dahinter ist sowieso eigentlich total spannend. Ich habe da halt mal ein bisschen recherchiert jetzt so die Tage. Also Sylvester Stallone war ja, als der Film gemacht wurde, irgendwie so Ende 20 und war eigentlich so ein verarmter Schauspieler. Also er hatte so ein paar kleine Rollen und da auch durchaus Talent gezeigt, aber irgendwie hat er halt keine Engagements bekommen und war halt wirklich so krasser Penner halt irgendwie, also hatte kaum Geld für gar nichts.
Das heißt, er musste für die Rolle sich auch nicht sonderlich verändern, ja?
Nee, das ist ja das Ding. Also das Ding ist ja tatsächlich, dass ganz viel von seiner eigenen Biografie da halt auch so mit eingeflossen ist, so, ne? Und das ist, denke ich mal, also kann man sicherlich vorwegnehmen, halt auch einer der Gründe, warum dieser Film halt so gut funktioniert, denke ich mal, ne? Weil es halt einfach authentisch ist aus seiner Warte heraus. Und der hat dann eigentlich seine Schauspielkarriere schon aufgegeben und hat gesagt, er will Drehbuchautor werden. Und die Inspiration für das Drehbuch von Rocky kam halt von einem realen Boxkampf, den er ein Jahr vorher, glaube ich, gesehen hat. Und zwar war das Muhammad Ali gegen Chuck Wepner. Und das war halt ein ähnliches Setting. Also Muhammad Ali war damals natürlich halt schon Superstar. Und zu der Zeit, glaube ich, auch Box-Schwergewichtsweltmeister. Und Chuck Wepner war halt irgendein Niemand, ne? Also irgendwie ein totaler Underdog, an den halt niemand geglaubt hat.
Mal kurz zwischengefragt, war das jetzt lange oder weit vor dem Produktion, dem Release des Filmes? Oder war das so
anderthalb Jahre.
Ach so, so kurz, Jahre. Okay.
Ja, also nicht lange vorher.
Okay, dann war ich da falsch informiert, weil ich hatte irgendwann mal gehört, dass Stallone irgendwie ewig versucht hat, das irgendwelchen Studios zu pitchen und immer ab.
Ja, also genau, das hat er auch gemacht, aber das war insgesamt alles innerhalb von 1-2 Jahren so.
Ah, okay.
Und die Inspiration kam halt von diesem Boxkampf und wo alle halt damit gerechnet haben, dass dieser Chuck Wepner, also wie Fallobst, nach 1-2 Runden halt K.O. geht.
Ja.
Aber es war halt genau andersrum. Also er hat sich halt als bissiger Gegner erwiesen und hat Ali halt echt gefordert. Und der Kampf ging wohl auch fast über die volle Distanz und musste dann irgendwann abgebrochen werden. Und ja, und zwar halt überhaupt nicht, also es war überhaupt nicht klar, dass Ali jetzt irgendwie gewinnt oder so, ne? Ja. Und das hat den Stallone halt so beeindruckt, dass er dann in der Folge wohl innerhalb von, ich weiß nicht, ein paar Tagen oder ein paar Stunden sogar, wie war es denn? Also auf jeden Fall in sehr, sehr kurzer Zeit die Drehbuchskizze für Rocky halt geschrieben hat. Mhm. Ne? Und über verschiedene Kontakte und Agenten ist er dann halt irgendwie mit so Filmstudios in Kontakt gekommen. Und da war es dann halt so, wie du schon gesagt hast, er hat halt mehrere Angebote bekommen für das Drehbuch. Und zuerst waren wohl, glaube ich, $75,000 als Preis. Und das hat er aber halt immer abgelehnt, weil er auch selber halt die Hauptrolle spielen wollte. Und die wollten ihm das aber halt quasi komplett abkaufen und alle Rechte daran. Und das wurde dann immer hochgepokert bis $300,000. Und muss man natürlich überlegen, also aus heutiger Sicht ist das natürlich lachhaft wenig Geld, aber 1976 oder wann das war, ist das, glaube ich, halt schon eine Menge Kohle.
Wollte ich auch vorhin noch sagen, mit den 212 Millionen Dollar weltweit, das ist natürlich auch für vor 40 Jahren auch nochmal eine ganz andere Nummer, als es jetzt heute wäre.
Heute unter dem Standardbudget eines Standard-Blockbuster-Films halt, ne? Ja. So. Und und wie gesagt, also gerade für einen verarmten Schauspieler / Drehbuchautor wären diese $300,000 wahrscheinlich ziemlich gutes Angebot an sich gewesen.
Oh, auf jeden Fall. Kannst was machen mit, ja.
Ja. Aber er hat es halt abgelehnt und hat dann stattdessen einen Deal ausgehandelt, was halt auch voll crazy ist. Also, dass er halt die Hauptrolle spielen kann.
Ja.
Er hat eine Gage bekommen.
Also quasi so, weil der Stoff ihm einfach so am Herzen lag und ja, er quasi auch genau. So, weil das wirkt auch echt, wenn du das jetzt so erzählst, als ob er in das Drehbuch quasi auch so seinen eigenen Traum vom Groß rauskommen so halt so rein projiziert
ja,
hat.
Ja, auf jeden Fall.
Und dass er dann die Schauspielerei eben gesagt hat, ich will's jetzt doch und will's halt nicht nur mit dem Drehbuch halt mich abspeisen lassen, so, ja.
Da steckt halt auch einfach voll viel von ihm so in dem Film und in der Rolle halt, ne, und er hat dann halt ausgehandelt, dass er eine Gage bekommt von $620 wöchentlich während der Drehzeit.
Krass. Wahrscheinlich halt, betritt heutzutage irgendein A-List-Darsteller, was er natürlich nicht war, aber nur mal so als Vergleich.
Nicht mal den
Trailer auch. Irgendwie so dafür, ja.
Und also $620 die Woche und er durfte halt die Hauptrolle spielen und das ist halt das Interessante, 10% Umsatzbeteiligung.
Alter.
Den Filmeinnahmen.
Dann ist er einfach mal krass reich geworden mit dem Ding.
Ja, ja, klar. Also wenn 225 Millionen Dollar Gesamteinspielergebnis, hat er halt 10% davon gekommen. Also über 20 Millionen Dollar. Und das wäre ja auch heute noch viel.
Auf jeden
Fall.
Aber
ich glaube, 1976 war 20 Millionen Dollar auf einen Schlag halt extrem krass viel Geld. So.
Jo.
Und da hat er natürlich so den Deal seines Lebens gemacht, ne?
Also auf die richtige Karte gesetzt, würde ich sagen.
Naja, also er hat, glaube ich, auf jeden Fall an den Stoff geglaubt, so, ne? Also das kann man dann schon so sagen. Und das finde ich halt ganz interessant, weil Sylvester Stallone ja, sage ich jetzt mal so, allgemein hin, also ist ja erstens sowieso kaum bekannt, dass er irgendwie auch viel Regie und Drehbuchzeug und so, das macht er bis heute noch, ne? Also, dass er halt nicht nur vor der Kamera, sondern eigentlich fast noch mehr hinter der Kamera aktiv ist und da halt auch Talent hat. Also, weil das ist ja natürlich, der ist ja so, sag ich mal, in der öffentlichen, normalen Mainstream-Wahrnehmung ist er halt einfach so ein Muskel-Action-Proll aus den 80ern, der halt so seine besten Tage hinter sich hat, ne? Und aber da siehst du halt so ein bisschen, dass da halt eigentlich echt, also interessanter Charakter halt hintersteckt, der halt auch echt Talente hat, ne? Und die Rolle, also seine Verkörperung von Rocky in dem ersten Teil gilt auch unter vielen Kritikern und so bis heute eigentlich so als seine beste schauspielerische Performance, die er jemals gemacht hat, ne?
Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich da zumindest bei dem, was ich von Sylvester Stallone kenne, was jetzt nicht wenig, aber auch bei weitem nicht alles ist, was er so gemacht hat über die Zeit, dass ich da auch irgendwie, glaube ich, mitgehen würde, weil das, was er da verkörpert, das verkörpert er so krass auf den Punkt und da kommen wir ja dann auch später noch zu, die Art, wie er er spielt nicht einfach nur einen Charakter, sondern diese ganze Figur mit Körpersprache, mit allem, was dazugehört, ist irgendwie so extrem rund einfach in dem Film.
Ja, ja. Also er lebt das halt so richtig, ne? Und ich glaube, das geht wahrscheinlich auch nur, wenn du halt eine Rolle spielst, in der halt voll viel von dir dann so selber drinsteckt, ne? Und es gibt da ja halt einfach total krasse Parallelen, weil er hat halt total gestruggelt und niemand hat halt an ihn geglaubt so und er musste halt total Klinken putzen und immer zäh dranbleiben, ne? Bis dann irgendjemand ihm eine Chance gegeben hat. Und das ist ja im Endeffekt der Kern dieser ganzen Rocky-Saga. So, ne? So das ist ja eigentlich so die Verkörperung von diesem uramerikanischen Traum, es von ganz unten nach ganz oben schaffen zu können und das und halt eine Underdog-Story einfach, ja. Ne? So eine perfekte Underdog-Story. Und ja, also weiß nicht, ich finde, ich habe das ja auch schon öfters mal unter uns und auch in dem Podcast halt schon gesagt. Also diese Rocky-Filmreihe liegt mir halt echt am Herzen. Und ich würde halt echt bis heute sagen, also ich habe da nochmal drüber nachgedacht, also ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass es so der Film ist, der das am allermeisten macht, aber er ist auf jeden Fall ganz vorne dabei. Also es gibt tatsächlich, wenn ich so überlege, es gibt keine Filmreihe oder ganz wenige Sachen nur, die mich emotional krasser berühren irgendwie. Also dieser Film triggert bei mir so alle Punkte, ne, die man halt so triggern kann. Und das ist halt echt voll krass, also es ist voll peinlich. Ich kann immer Rocky nicht mit anderen Leuten gucken.
Ich habe so viel Schippi in den Augen.
Ja, ey, ich muss immer heulen, wenn ich diesen Film sehe. Wirklich. Also ich krieg immer Tränen in die Augen und halt immer so bei denselben Szenen und so. Und das, ich weiß nicht, der holt mich halt immer sofort total ab. Und das Krasse ist, das gilt halt wirklich für alle. Ne? Also ich meine, die Nachfolger sind ja schon teilweise sehr anders, ne? Und dann teilweise ja auch so voll Blockbuster, Action, Popcorn-Kino-mäßig.
Ja.
Aber ich finde, dass auch die plattesten Dinger, also so wie Rocky 3 und 4, halt immer noch diese, also so viel von diesem Grundrezept von Rocky haben und immer noch so viel richtig machen auf der Ebene, dass es halt immer noch bei mir voll wirkt, so, ne? Und das ist halt was ich, also dieser Filmreihe halt total hoch anrechne. Weil das hat ja halt über alle Filme geschafft, aufrechtzuerhalten.
Okay, und das ist jetzt was, wie ich vorhin schon andeutete, was ich irgendwie so überhaupt nicht einschätzen kann, weil mir war klar, dass ich den ersten sehr gut fand und wie sich jetzt gezeigt hat, auch immer noch finde oder vielleicht sogar jetzt noch deutlich besser finde als damals, weil ich glaube ich, das, was er macht und seine Qualitäten jetzt einfach so mit so einem, ich nenne es jetzt mal, etwas breiteren Blick auf Film und was Film so machen kann, noch viel mehr zu schätzen weiß als damals. Was völlig unabhängig davon ist, dass dieser krass emotionale Kern und diese fast märchenhafte Aufstiegsgeschichte, die er so in sich hat, dass das für mich auch schon immer funktioniert hat. Das weiß ich auch noch, dass der auf so eine Movie-Magic-Art mich immer extrem mitgerissen hat. Ja, genau. Hat, ne?
Also Magic ist so das richtige Wort. Ja. Also das ist so, das ist halt eine der Filmreihen und einer der Filme im Speziellen, die so diesen Zauber, den halt so Kino haben kann zum Beispiel oder Film halt generell so, ne? Dieses völlige Eintauchen in etwas und halt auch, dass du so, also so wirklich so abgeholt wirst und dich mit etwas identifizieren kannst und halt emotional berührt wirst, ne? Und halt also das und auch wirklich dann Sympathie mit den Charakteren aufbaust und dass dir halt wichtig ist, was mit denen passiert und dass du da halt mitgehst, wenn es hochgeht, wenn es runtergeht und so weiter. Das ist ja eigentlich, sage ich jetzt mal so, also wenn du so ein bisschen so romantisch romantisch verblümt dir das so betrachtest, ist das ja eigentlich so der Kern von dessen, was so Filme und Kino vielleicht auslösen sollen könnten, so, oder warum man sich dafür halt faszinieren kann, ne?
Ja, auch, und, ja.
Das, finde ich, schafft diese Reihe insgesamt halt total gut und der erste halt enorm gut halt,
ja. Ne? Ich finde, der schafft, ich rudere gleich noch ein bisschen zurück, aber wo wir gerade schon bei dem Thema sind, ich finde, der schafft halt dieses meiner Meinung nach relativ seltene Ding, dass er einfach einen so reinzieht, wie du schon sagst, und man so bei den Figuren in der Geschichte, in der Welt ist, so abgetaucht, so mitgenommen von dem Film, dass diese ganzen Sachen, die halt viele Leute so tun, so irgendwie jede Drehbuchentscheidung auf die Goldwaage zu legen und das alles zu scannen, ob das jetzt so Sinn macht oder realistisch ist oder so, dass so eine Art der Betrachtung total die Bedeutung verliert, sondern dass man halt wirklich, ja, auf so eine...
Du kommst halt in so einen Flow, ne?
Genau.
Das ergibt sich so von alleine.
Du begleitest ihn halt einfach so bei seinem Weg und jetzt, wenn man dann halt wieder so den Rationalisten rausholt und sich so denkt, ja, so wie das dargestellt ist, ist es vielleicht auch total unrealistisch, dass er so einen Kampf so hinkriegen würde. Aber das ist halt total egal, weil der Film das, der hat das Herz halt genau an der richtigen Stelle und verkauft einem das einfach so, dass das diese Geschichte ist und die funktioniert so, weil der Film sie uns so erzählt und man glaubt das einfach, ne? Und das ist so irgendwie so schön daran. Der ist so schnörkellos und ehrlich in seiner Art dann auch.
Ja. Und da sind wir nämlich, finde ich, auch gleich bei einem Kernelement von den Rocky-Filmen. Es geht nämlich nicht um den Kampf. Das ist halt das Ding. Also diese Boxkämpfe, ich meine, das ändert sich so im Laufe der Reihe ein bisschen, was für ein Gewicht die bekommen. Aber im Grunde genommen geht es nie um diese Boxkämpfe. Ja? Sondern das Entscheidende bei dieser ganzen Rocky-Ideologie ist halt immer der Weg dahin. So, und was halt auf dem Weg dahin passiert. Und diese Kämpfe sind natürlich immer auch irgendwie cool und die sind auch immer schön anzusehen und es würde was fehlen, wenn sie weg wären, ne? Keine Frage.
Ja.
Aber es ist halt kein Boxerfilm in dem Sinne so, ne? Es ist halt so eine Charakterentwicklung eigentlich, die man einfach nur zeigt. Also das ist, ich weiß nicht, so bei der Filmreihe oder bei dem Film im Speziellen fiel mir das halt sofort auf, so, also wenn mir einer fragen würde, sag mal einen Film, wo es wirklich so, der so character-driven ist, ne? Also wo es halt wirklich um Charaktere geht und wie die halt mit einem Struggle umgehen oder mit irgendeinem Problem dealen und so, dann fällt mir der halt auf jeden Fall ein, so. Und es geht halt einfach um das, wofür dieser Kampf halt steht, sozusagen, und seinen Weg halt dahin, ne? Und die Boxkämpfe sind dann natürlich halt immer cool und nett und so, und es ist ja irgendwo dann halt doch mit dem Label Boxfilm oder Boxerfilm versehen, musst du natürlich auch einen Boxkampf zeigen. Aber das ist halt nicht das Wesentliche. Und die nehmen ja auch, also gerade bei dem ersten Film ist mir das jetzt halt aufgefallen, im Vergleich zu späteren Filmen, dass das Boxen selber in dem Film halt auch quantitativ viel weniger Raum einnimmt.
Das hatte ich nämlich halt auch, ich glaube, durch die Sequels so in Erinnerung verschoben, total anders erinnert.
Genau, also es gibt ja nur quasi ganz am Anfang sieht man einen Boxkampf und ganz am Ende.
Ja.
Und dazwischen ist halt total viel Film.
Ja.
Und das Verhältnis ändert sich ein bisschen so mit den Sequels. Also da kriegt das schon teilweise ein bisschen mehr Gewicht. Und es ist natürlich in jedem so, dass quasi das Finale halt dann so der große Boxkampf ist. Aber in manchen gibt's halt auch mehrere und dieses ganze Thema Boxen und so weiter wird halt irgendwie mehr thematisiert. Und in dem ist es jetzt eigentlich wirklich nur so, also ein gutes, ein funktionierendes, aber eigentlich nicht kriegsentscheidendes Beiwerk, sage ich mal, ne?
Die werden, glaube ich, ja auch in den späteren auch noch deutlich krasser durchchoreografiert, als das jetzt hier so der Fall ist, ne?
Die sind, das ist mir halt auch aufgefallen, die sind halt viel raw. So, ja. Ne? Das ist halt noch so richtig gritty alles so. Und gerade wie der Film halt einsteigt, übrigens interessant, das Erste, was man ja sieht, ist Jesus. So ein Jesus-Bild.
Ja, aus dem dann so rausgezoomt wird. Ne?
Ja, genau.
Ja.
Und gerade dieser erste Kampf, der ist ja halt echt so, also könnte man sich halt wirklich denken, so okay, so sieht wahrscheinlich so ein Ultra-Amateur-Boxkampf in irgendwelchen New Yorker Hinterhöfen, wo es dreckig und schimmelig ist. Wo sich halt ein paar Leute für $20 aufs Maul hauen. So sieht's wahrscheinlich wirklich aus. Also das wirkt für mich, also ich bin Laie, ich habe keine Ahnung, wie Boxen halt richtig funktioniert, aber das wirkte auf mich halt so authentisch. Und auch der Endkampf dann gegen Apollo Creed ist verglichen mit den folgenden Rocky-Filmen halt auch relativ unglamourös, sage ich mal. Ne? Und könnte man halt auch teilweise noch fast so als realistischen Boxkampf, der nicht so dramaturgisch für einen Film bearbeitet ist, durchgehen lassen.
Ja, du hast dann auch nicht den Knockout in Slow Motion mit spritzendem Blut und all solche Geschichten, die dann in Boxerfilmen dann eben auch gern mal gemacht werden.
Ja, ja, und halt dieses, was die späteren dann halt auch einfach haben, dass die völlig unrealistisch boxen. Also, dass sie, wenn die so boxen würden, halt einfach spätestens in der ersten Runde würde jemand halt K.O. gehen. Weil das erste Mal, wenn einer halt eine richtige Bombe kriegt, die halt richtig platziert ist, geht er halt K.O. so, ne? Das ist ja der Unterschied. Und die ballern sich ja 15 Runden lang halt ohne Deckung die ganze Zeit immer nur frontal, total halt in die Fresse rein. Ja. Und es geht natürlich nicht, ne? Also, das war jetzt in dem ersten Film fand ich noch, also beim ersten Boxkampf sowieso und dann beim großen Titelfight eigentlich verhältnismäßig realistisch, sage ich mal so, ne?
Ja, der erste Boxkampf, der wirkt ja auch wirklich, genau wie du gesagt hast, nicht nur vom Setting drumrum mit der jauchzenden Masse und irgendeiner abgefuckten alten Kirche da oder wo das ist, wo die so einen Ring aufgebaut haben, sondern eben auch wie die Boxen, als wenn sich halt wirklich so mit sehr, sehr schlechter Technik
so Straßenschläger.
Ja, halt, ne? so zwei absolute Amateure halt total grobschlächtig einfach aufeinander einprügeln, so mehr oder weniger. Und es ist halt, hat halt auch noch so diesen, nicht komplett, aber in Nuancen auch immer noch wieder diesen Kneipenboxer-Style, dass dann einer im Ring hängt und der andere stürzt sich drauf und haut ihm einfach nur die ganze Zeit eine rein. Ja. Das halt so mit technisch sauberem und dann auch schön anzusehendem Boxen eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Ja, das stimmt schon. Und ich finde es aber irgendwie auch ganz interessant, so weil wie Boxen in Boxerfilmen dargestellt ist, weil Boxerfilm kann man ja tatsächlich schon fast als so ein Genre bezeichnen. Ne? Das ist ja was, wo wirklich alle paar Jahre spätestens ein relativ bekannter kommt und so kleinere gibt es dann auch zwischendurch immer. Ich weiß nicht, aus den letzten Jahren, da gab es irgendwie dann, gab es halt Creed so quasi, ne? Die Staffelübergabe im Rocky-Universum. Hast du den mittlerweile eigentlich mal gesehen?
Creed?
Ja.
Creed habe ich schon mehrmals gesehen, ja.
Also dann den beantwortet ich auch, das auch.
Der rauskam relativ schnell gesehen, ja. Ja.
Als Fan der Rocky-Reihe natürlich auch ganz klar. Und ich muss sagen, dass ich Creed auch extrem gern mochte. Also
ja, auf jeden Fall.
Der hat nämlich auch wieder geschafft, und da wären wir dann auch, wie wir ja hier schon gesagt haben, ne, in großer Ankündigung, wahrscheinlich in 3 Jahren auch mal drüber reden. So.
Frühestens.
Ja, ich hatte da ja mal, als ich den mal in der Sneak Preview durch Zufall gesehen habe, dann auch mal.
Naja, das habe ich gehört.
Genau, so diesen kurzen Podcast selber gemacht, aber der lohnt auf jeden Fall auch, den mal zusammen noch richtig zu besprechen. Der hatte nämlich auch diese Magic.
Ja, genau. Der hatte dieses alte Feeling wieder. So.
Ja, und eben hast du ja auch schon gesagt, Southpaw gab's und dann irgendwie so Sachen, die ich überhaupt nicht so richtig einschätzen konnte. Diesen Grudge-Match mit De Niro und Sylvester Stallone. Und
auch gut, ja.
Ja, das übrigens, ist ja, das ist ja so wirklich schon total augenzwinkernd, so Raging Bull versus Rocky irgendwie halt, ne?
Ja, genau. Ja, richtig. Da haben sie dann beide so ihre Boxerfilmkarrieren in einem Film
zusammengeschossen,
so ein bisschen.
Ja, kann der was? Ist der okay? Oder?
Ja, doch. Hast du den nicht gesehen?
Nee, irgendwie habe ich mich da nicht rangetraut.
Doch, also der ist schon auf jeden Fall unterhaltsam. Also ich meine, er hat jetzt natürlich weder die Klasse von Raging Bull noch von Rocky so, ne? Mhm. Aber also zwischen den beiden ist halt geile Chemie in dem Film so. Das nimmst du denen halt voll ab, so diese gealterten, würdevollen ehemaligen Boxstars irgendwie. Und ja, also der ist halt unterhaltsam und auch witzig. Also ich finde humormäßig ganz cool, aber halt auch schön gemacht. Also ich habe den nur einmal gesehen. Ich habe ihn jetzt nicht so hundertprozentig noch vor Augen, aber gefiel mir auf jeden Fall ganz gut, ja.
Naja, aber an sich, das Boxfilm ist schon irgendwie ein Genre und wie die Kämpfe inszeniert sind, Raging Bull ist das beste Thema, wo halt der Kampf aus so einer total krass subjektiven Sicht gezeigt ist, ne? Und irgendwie auch schon sowas surreal Verzerrtes hat teilweise in den Einstellungen.
Ja.
Und hier ist es halt total handfest und sowohl im Eröffnungskampf als auch eben, was man ja dann auch so sagen muss, im Finale ist halt ein World Championship Fight, ne? Aber trotzdem wirkt halt auch Creed nicht so wie der unfassbare Techniker, sondern es geht halt alles schon noch so ein bisschen ruppiger und greifbarer zu und ist nicht so der Realität komplett entrückt, wie die Kämpfe ablaufen.
Ja, wobei man natürlich auch sagen muss, dass ja auch innerhalb der Rocky-Filme, dass ja auch oft thematisiert wird, dass Rocky selber halt ja auch, und das sagt er ja von sich selber auch, dass er halt eher nicht so der Techniker ist.
Mhm. Ne?
Also das wird dann auch im Verlauf der Filmreihe ganz oft von den Kommentatoren, man hört ja oft auch so die Kommentatoren im Hintergrund dann bei den Kämpfen.
Ja.
und die dann halt auch immer sagen, ja, Rocky war halt noch nie ein großer Techniker und so, ne? Der ist halt eher so plump und der bewegt sich halt so ein bisschen schwerfällig und so, aber der ist halt ein guter Boxer, weil er quasi nicht aufgibt, ne? Also weil er halt so unbändigen Willen hat. Ja. Und aber an sich jetzt, also Creed zum Beispiel, das siehst du da ja auch, und auch dann in den folgenden Filmen, Creed ist genau das Gegenteil, ne?
Mhm.
Also dem nimmt man halt so total dieses Technische irgendwie ab so, und ich finde, das sieht man auch schön in dem Film, also dass er halt einfach so sich gekonnt halt bewegt und irgendwie das alles halt gut macht, und Rocky ist halt wie in dem ganzen Film halt, wirkt die ganze Zeit so ein bisschen unbeholfen.
Mhm.
Ja, ist halt so ein sanfter Riese.
Genau. You know? No boxing, no can sing dance, and boxing.
Those materials.
Und
I got some animals, you know? Rare animals. Yeah, check them out. Come on in. Come on in. Yeah? Come on, yo.
Und also jedenfalls, was wollte ich sagen? Ja, also der bewegt, das ist ja in dem ganzen Film, so sein ganzer Charakter ist ja halt einfach immer so ein bisschen unbeholfen und so stolpert da halt immer so ein bisschen rum, ne?
Ja, dass er also der Klopper ist, das hatte ich ja auch in den Kämpfen, jetzt war mir das auch mal wieder so ein bisschen bewusst geworden, wobei ich auch das Gefühl hatte, dass er dann halt schon in den späteren Filmen technisch noch deutlich besser boxt, aber
ja, ja, klar, keine Frage, ne?
Dass aber er jetzt da auch allein schon so durch die Blume einfach als seine Bilanz so durchgesagt wird, dass er eigentlich in seinen Amateurkämpfen auch fast immer durch K.O. gewonnen hat, und das ist ja schon so die Kodierung dafür, dass jemand halt eher so ein Brecher und eher so ein Klopper ist und weniger der Techniker, der irgendwie dann nach Punkten gewinnt, ne?
Und das, finde ich, zeigt der Film halt auch ganz gut. Und gerade dann zum Schluss halt, wo er gegen Creed kämpft, ne? Weil das nimmt man Creed dann halt schon ab, dass er halt Weltmeister ist, ne? Weil er halt einfach ein bisschen sauberer und technischer halt da auch agiert, so, ne?
Ja. Was mich da so generell einfach dann nochmal interessiert, weil du ja schon so beschrieben hast, dass die ganze Rolle, die Reihe dich immer halt catcht und scheinbar ja auch schon sehr lange, weil ich weiß schon eigentlich, seit wir uns kennen, dass das auch immer Filme waren, die du mega so hochgehalten hast. Erstmal, hast du denn irgendwie auch eigentlich für Boxsport so einen Crush, oder liegt es einfach daran, dass die Filme diesen Vibe haben und du die irgendwie in jungen Jahren kennengelernt hast und gleich dann zum ständigen Begleiter sie geworden sind?
Also eher Letzteres, glaube ich so. Also ich gucke schon auch generell so Boxfilme ganz gerne, und ich gucke auch so Boxkämpfe an sich ganz gerne. Ja,
das meinte ich genau, ob der da.
Aber ich bin ja jetzt halt auch nicht so ein Mega-Fan irgendwie, ne? Also es gab ja halt auch einfach mal so eine Zeit, wo Boxen irgendwie total angesagt war. Also übrigens, der Typ, dieser Ansager, das ist voll krass, über den habe ich mal neulich einen Artikel gelesen. Das ist unfassbar, wie viel Geld der verdient.
Das ist krass, ne?
Und der macht ja wirklich nichts. Also der macht nichts außer das, was man da mitkriegt, ne? So, der wird nur gebucht, um solche Sachen anzusagen.
Oder um irgendwo in Unterhaltungssendungen was Ähnliches zu tun, nur was dann halt nichts mit Boxen zu tun hat. Dann grinst er einmal mit seinem Solarium-Grinsen in die Kamera und ist wieder weg.
Naja, anyway, also Boxen hatte ja irgendwie, weiß nicht, das ging dann mit Henry Maske los, also gerade jetzt in Deutschland so, ne, dann kam halt Henry Maske und dann kam ja die
Klitschkos.
Genau. So. Achso, dazwischen war halt noch hier der, wie hieß der? Ja, der Berliner war, der immer, der von
Axel Frieden. Schulz, ne?
Axel Esse, Schulz.
Fackelmann, sag ich dir.
Ja, ja, Fackelmann, Ofa Kappedorf. Den gab's ja noch, und dann halt die Klitschkos, und die Klitschkos, würde ich ja jetzt mal so sagen, sind ja so die nachhaltigsten Boxstars aus Deutschland wahrscheinlich die letzten Jahrzehnte.
Ja.
Da hat man dann natürlich halt auch mal so Boxkämpfe gesehen und so.
Das stimmt schon, die Klitschkos, die haben einfach dieses krasse, ich nenne es jetzt einfach mal, obwohl ich das in dem Kontext gar nicht so richtig finde, die Formulierung, so Celebrity-Ding, ne? Die sind halt so omnipräsent.
Ja.
Wohingegen, also eben auch gute Boxer, die ja auch Weltmeister waren, wie, was weiß ich, Arthur Abraham oder sonst was, die haben nicht so diesen Worldwide-Fame genossen, wie die Klitschkos oder Henry Maske damals, Maske.
Ja, weil die halt, glaube ich, immer, also ich bin ja kein Profi, aber ich glaube, die sind halt auch einfach echt gut gewesen, ne? Also die waren ja anscheinend, also zumindest der Wladimir war ja anscheinend lange Zeit mehr oder weniger unschlagbar.
Mhm.
Und galt ja anscheinend auch so als der beste Boxer ever, so, oder gerade, oder wie auch immer. Also Die scheinen da ja halt auch echt ziemlich weit oben so mitgemischt zu haben. Mhm. Und dann war das halt in den Medien halt auch irgendwie so präsent. Aber unabhängig davon, also die Faszination jetzt für die Filme ist, glaube ich, unabhängig davon. Weil erstens habe ich die Filme lange vorher kennengelernt. Das ist halt auch einfach so ein Kindheitsding, ne? Es ist halt auch so eine der ersten großen, größeren Filmreihen, die ich so als Kind, sage ich mal, so gesehen habe, mit der ich so in Berührung kam, weil das halt auch irgendwie, es flog halt auf VHS irgendwie mal rum bei uns, ne?
Und ist ja, glaube ich, auch, ich tippe mal, ich weiß jetzt nicht, ob das bei dir überhaupt irgendwie ein Problem war, ich glaube weniger, aber ist ja wahrscheinlich so, wenn man jung ist, dann aus elterlicher Sicht, was den Kindern zu zeigen, noch ja. Also geringeren Restriktionen wie jetzt ein Terminator oder ein Phantomkommando unterworfen.
Und das Ding ist, also die Rocky-Filme sind ja eigentlich auch echt familientauglich, so, das muss man ja halt auch mal sagen, ne? Also
sie stehen ja auch für die richtigen Werte ein, ne? Genau, Familie genau. Und Co.
Genau, und deswegen, also ich weiß halt auch zum Beispiel noch, dass auch selbst meine Mutter und so das halt manchmal mitgeguckt hat, wenn es lief, ne? Ja. Also die ist dann jetzt nicht irgendwie angewidert aus dem Zimmer gegangen, hat gesagt, ah, sowas gucke ich mir nicht an oder so, sondern hat das dann auch mal geguckt. Und ich glaube so, also der Film kann halt auch also so breite Schichten irgendwie erreichen, so, ne? Das ist halt, glaube ich, auch so was der Film halt gut macht.
Und ja, also nicht nur familiär oder so, was den Filmgeschmack betrifft. Ich glaube auch sogar, was so grundlegende Ausrichtungen dessen, was man von Film und Kino erwartet, betrifft, ne? Wenn man es jetzt mal mehr so auf die Reihen von wirklich so intensiven Filmfans und so weiter bezieht. Weil ich habe schon mehrfach mitgekriegt, dass eigentlich Leute, die eher so Populärfilme größtenteils ablehnen und ziemlich stark, also entweder so im total obskuren Bereich oder so im Arthouse-Kino unterwegs sind, dass trotzdem Rocky einfach diese Wirkung auch auf solche Leute, also häufig entfaltet zumindest. Und dann ist es aber eben ja auch so, dass zum Beispiel Rocky 1, der Film, wie du sagst, das ist ja kein Actionfilm oder so, das ist ja eigentlich ein eher melancholisches Drama teilweise sogar und der ist dann eher so in sich gekehrt, aber halt auch Leuten, die irgendwie so auf große, laute Filme, Actionfilme und so weiter stehen, dann eben trotzdem auch wieder total gut gefällt. Ja. Also der hat irgendwas, was ich auch gar nicht so richtig greifen oder ausdrücken kann, was ihn auf so eine, ich nenne es jetzt mal, nicht eklige Art total massenkompatibel macht, ne?
Ja, also ist halt so universell.
Genau, irgendwie das ist ein schöneres Wort, ja, als massenkompatibel.
Ja. Ja, und ja, also und es ist ja immer so, also wenn Sachen einen so im Kindheitsalter anfangen zu catchen, catchen sie einen ja meistens irgendwie viel intensiver, ne? Und das da kommt man ja dann auch nie so richtig von weg. Und deswegen glaube ich, also das war lange, bevor ich mir jetzt irgendwie Boxkämpfe oder sowas angeguckt habe. Und die sind ja halt auch einfach schon alt, das muss man ja mal sagen, ne? Also ich meine, die ersten beiden sind aus den 70ern, dann hier 3 und 4 sind auch beide so in den 80ern. Also halt auch so voll in unserer Kindheitsspanne oder halt in der Zeit, wo man dann sowas dann mal geguckt hat mit ein paar Jahren Verzögerung. Ja. Und der Fünfer kam ja erst irgendwie in den 90ern.
Aber glatt 90 war das, glaube ich.
Ja,
also genau. So den End 80er, Anfang ja. 90er
und dann, Vibe. Und dann kam, genau, und dann kam ja gar nichts. Also war ja im Grunde genommen in der Zeit, in der wir empfänglich dafür waren und viel Zeit hatten und so.
Großteil, sehr viel Zeit, ja.
Ja, ein Großteil dieser ganzen Serie ja schon verfügbar, permanent.
Ja, ja.
Ne? Und die liefen ja auch ständig im Fernsehen so. Also ich weiß nicht, dass die Rocky-Filme andauernd im Fernsehen gelaufen sind.
Ja, und das ist nämlich auch so mein Anknüpfungspunkt dafür. Also da flog nichts auf VHS rum oder so, sondern ich weiß, dass ich auch den ersten Rocky-Film in so Kindesalter irgendwann auch mal mit Kumpels geguckt habe. Wahrscheinlich flog das dann doch auf VHS bei irgendeinem Kumpel rum. Aber bei uns gab es ja erst spät einen Videorekorder zu Hause. Und diese ganzen anderen Teile, und das ist eben auch so die Sache, warum ich das nicht so richtig gedanklich mehr auseinandergepflückt kriege, da lief eigentlich so gefühlt jeden zweiten Tag einer von im Fernsehen. Und wie das dann damals halt so war, du hast ja auch irgendwie nicht vorgenommen, oh, heute oder manchmal schon, aber auch oft nicht vorgenommen, weil ein Film läuft, den Fernseher anzumachen, sondern du hast einfach einen Fernseher angemacht, hast gesehen, oh, da läuft der Film schon seit einer halben Stunde, seit einer Dreiviertelstunde, scheißegal, gucke ich trotzdem. Und ich glaube, so bis auf den ersten sind sämtliche Rocky-Sequels, zumindest 2 bis 5, dann so Filme, in die ich immer wieder irgendwie mal reingeschaltet habe, wo ich wahrscheinlich wie bei Alien 2 irgendwie jahrzehntelang den Anfang nie gesehen habe, weil ich immer nur irgendwie reingeschaltet habe. Und ich krieg einfach diese Bilder und diese Storylines und so weiter nicht mehr auseinandersortiert. Ja. Ich find's ganz interessant, dass ja eigentlich, dass der erste Film, der wurde ja von diesem John G. Avildsen gedreht und Stallone hat ihn ja geschrieben. Und dann hat Stallone ja als Regisseur 2 bis 4 selber gemacht und dann den 5. wieder von Avildsen machen lassen.
Ah, okay, das wusste ich zum Beispiel nicht.
Ja. Und mir war nämlich irgendwie auch mal so, als ob der dann, als ob die Reihe, und das werden wir in Zukunft dann mal prüfen oder ich mal prüfen und mal gucken, was meine Erinnerung mir da so vorgaukelt, dass es irgendwann so ein bisschen over the top wird. Vielleicht auch ein bisschen platt, das weiß ich nicht mehr genau.
Also der eigentlich, also ich finde, der 5er ist halt so eine Zensur in dieser ganzen Rocky-Serie, ne? Weil, also der 1. und 2. sind ja, sag ich mal, noch so die so die rundesten Filme unter so gesamtfilmischen Aspekten.
Weswegen, ne? Das können wir kurz an die Hörer pitchen, weswegen der Plan eigentlich war, den 1. jetzt in einer Sendung zu besprechen, den 2. auch nochmal in einer einzelnen Sendung, dann 3 bis 5 in einer zu raffen und dann nochmal Rocky Balboa und Creed in einem Double Feature zu machen.
Ja, das wäre eigentlich eine gute Aufteilung, genau.
Ja, ich unterbrach dich. Ich wollte nur mal kurz Dinge ankündigen, die dann lange nichts werden.
Standard. genau. Also die sind ja, jetzt sage ich mal so, unter cineastischen Aspekten wahrscheinlich so die hochwertigsten Filme. Ne? Und 3 und 4 war dann ja schon so deutlich aufgepumpt in allen Belangen. Ne? Mhm. Und halt deutlich mehr auf so Mainstream und Blockbuster-mäßig und so. Aber halt, wie gesagt, immer noch mit Unterhaltungswert, wie ich finde. Und ich muss halt auch sagen, also das, was mich als Kind an dieser Reihe so geprägt hat, waren eigentlich auch eher die Filme 3 und 4, ne? Mhm. Weil die liefen erstens viel öfters im Fernsehen, weil die waren halt, glaube ich, wirklich tatsächlich so massentauglicher irgendwie.
Und waren dann halt auch noch neuer. Das ist ja was, was im Fernsehen auch irgendwie schon immer eine Rolle gespielt hat.
Und ich sag jetzt mal so, die ersten beiden habe ich echt erst ein paar Jahre später so ein bisschen entdeckt. Und ich glaube, dass ich den allerersten mal komplett von Anfang bis Ende geguckt hat, das ist erst vor ein paar Jahren, glaube ich, gewesen.
Ach, krass.
Also mein Einstieg in diese Serie, der halt sehr intensiv war, hat sich aber trotzdem eigentlich hauptsächlich auf Teil 3 und 4 so beschränkt. Und dann kam halt diese Zäsur mit 5. Und 5 kann man, glaube ich, sagen, ohne jemandem auf den Schlips zu treten, 5 ist auf jeden Fall der schlechteste Film der ganzen Reihe, mit Abstand. Rocky sage ich jetzt schon. Siehst du, so gut hat das gemacht, so ich sag jetzt nicht mehr Stallone, sondern Rocky. Zeichen dafür, wie genial diese Filmreihe ist.
So wie es keinen Ed O'Neill mehr im Real Life gibt, sondern nur noch Al Bundy. Al Bundy.
Ja, also jedenfalls Stallone hat sich dann, glaube ich, auch selber relativ kritisch zu dem Film geäußert und war dann auch, glaube ich, lange so auf dem Punkt so, okay, das war's mit Rocky, so das ist jetzt der Tiefpunkt gewesen und da kommt jetzt nichts mehr, so, ne?
Aber dann hat er ja glücklicherweise irgendwann gedacht, das kann nicht der Abschluss gewesen sein.
Genau.
Wir setzen dem Ganzen nochmal einen ordentlichen Abschluss hinterher.
Genau, das hat er ja auch gut geschafft.
Find ich auch.
Ja, und wie gesagt, also deswegen so mein kindliches Ich haben am meisten halt Teil 3 und 4 erreicht. Aber wie gesagt, ich finde auch, dass in 3 und 4, genau wie sogar im 5. Teil mit Abstrichen, halt die Grundkernelemente und das Grundrezept von Rocky halt einfach auch ausreichend drin ist, so dass man sich halt immer wieder drin gefunden hat. So, ne?
Mhm.
Und ja.
Ja, cool. Also sehr, sehr viel und innige Historie mit den ganzen Filmen. Und ich finde das witzig, wie das so ist, wenn man Reihen halt dann irgendwie so als Quereinstieg damals so miterlebt hat und dann irgendwann den Ursprung des Ganzen erst viele Jahre später mal so richtig sieht.
Ja, genau.
Das war ja
Stichwort
bei,
Alien.
Ja, genau. Hat ja bei mir in der Reihenfolge auch nicht so richtig gepasst. Und ich glaube auch Terminator habe ich auf jeden Fall den zweiten zuerst gesehen und dann den ersten erst deutlich später dann mal gesehen in den 90ern da. Also es geht. Und ich finde, ich merke dann immer wieder, weil ja einfach Fortsetzungen sind ja in der Regel immer mehr so als Label, ne? Ohne das jetzt weiter zu spezifizieren, aber ist ja meistens mehr. Und ich finde es dann immer schön, wenn man das so direkt vergleicht und die Ursprungsfilme dann mal sieht, wie es halt auch ohne dieses Mehr trotzdem halt noch total gut geht. Und damit würde ich
oder
vielleicht
so,
konkret.
Oder sogar besser, ne?
Ja, oder so. Damit würde ich vielleicht konkret mal auch tatsächlich zu dem Film jetzt überleiten. Denn der hat einiges zu bieten.
Also, ja, das kann man durchaus so sagen, ja.
Wirklich eine ganze Menge. Ich fange einfach mal an, weil ich war nämlich jetzt auch, als ich den gesehen habe, und da ist eben auch wieder so diese Vermischung der Sequels so im Geiste vielleicht ein bisschen kontraproduktiv gewesen. Ich war jetzt echt überrascht, wie ruhig und wie teilweise wirklich so in sich gekehrt der Rocky einfach ist. Weil
ja, also der ganze Film hat halt so einen total ruhigen Ton halt so, ne? Ja. Also so völlig unaufgeregt irgendwie.
Was
und das ist in den späteren Filmen auch nicht mehr ganz so dolle, ne?
Wird natürlich auch durch diesen, ja, einfach perfekt aus den 70ern passenden Score ziemlich, ziemlich stark auch katalysiert. Der ist ja relativ dezent gesetzt, also es kommt ja nur ab und zu halt immer mal so ein bisschen Musik.
Ja, und es kommen ja eigentlich auch immer nur einzelne Töne sogar, ne? Also das ganz, also den Score als Ganzes kriegst du ja fast gar nicht mit in dem Film. Und am Anfang, du hast ja eigentlich nur die Titelsequenz, wenn der Film losgeht, hast du halt eines dieser bekannten Themen halt, ne?
Ja.
Also es gibt ja diese, ich weiß es auch nicht, wie die haben mit Sicherheit auch Namen, aber es gibt ja diese 2, 3, 4 Themen in den Rocky-Filmen, die halt immer wieder kommen.
Ja, natürlich die krasse Trainingsmontage.
Ja, genau.
Das ist dann eben.
Ja, genau. Das ist ja dieses Gonna Fly Now, heißt der Song von Bill Conti, genau, der ja den ganzen Soundtrack gemacht hat. Und dann gibt's ja noch dieses. Nee, warte mal, ist es das oder?
Ja, das ist ja der Anfang von.
Ja, aber es gibt da noch so eine Variation von, die halt, das ist das, was am Titel kommt, ist nicht dieses Gonna Fly Now, sondern
ja, spielt mit dem Thema, ne? Und
ja, aber es ist irgendwie noch was anderes.
Und dann gibt's noch so ein total zurückgenommenes, jazzig angehauchtes Stück,
genau.
Was mit so einem Piano anfängt und dann so ganz, ganz melancholisch vor sich hin wabert.
Und das, finde ich, ist nämlich eigentlich so das Mega-Kernelement von Rocky. Also,
das habe ich nämlich auch gedacht, ja.
Ich finde, das ist nämlich. Also das ist wirklich das, wo ich immer heulen muss, so, wenn das einsetzt, so, weil, also erstens setzt es natürlich auch immer bei stark emotionalen Szenen ein, so, ne, grundsätzlich, das unterstützt es halt einfach ganz gut und das ist halt so von der Melodie und so, also das ist für mich so das Ur-Rocky-Thema eigentlich, fast noch viel mehr als dieses ganz bekannte, dieses Trainingsmontagen-Ding, so, ne, was halt auch mega cool ist. Aber dieses Piano-Geplänkel so mit leichtem Herzschmerz und dann kommen da ja so Streicher rein und so, finde ich halt, catcht einen total krass. Also es klingt halt ultra emotional irgendwie. Und es wird
aber
halt
es auch
so
nicht sinnlos gesetzt, ne? Sondern nee, total an den richtigen Momenten.
Also es ist richtig krass on point. Und gerade in der ersten Hälfte von dem Film merkst du ja, dass eigentlich alle Themen musikalisch, die vorkommen, immer nur so ganz bisschen angeteasert werden. Also ganz am Anfang gibt's das auch, da kommen dann wirklich nur so 4, 5 Töne, so, ne? Und wenn du natürlich jetzt aus heutiger Sicht das gesamte Thema kennst, merkst du das natürlich sofort, ne? Aber das ist da halt ganz oft so. Und dieses Jazzige halt, über das wir da die ganze Zeit reden, das kommt halt auch genau dann, wenn es halt kommen muss. Und generell, also die Musik kommt ja so wenig vor in dem Film, dass ja automatisch voll die Aufmerksamkeit auf was gelenkt wird. Und ich hatte halt so das Gefühl, dass es irgendwie immer kommt, wenn, warte mal, ich habe es mir aufgeschrieben irgendwo. Moment, super professionell. Vorbereitet.
Kein Problem. Es kommt eigentlich immer, wenn
er... Ja, immer, wenn, wenn sein Charakter sich so offenbart.
Genau.
Also wenn so eine hervorstechende Eigenschaft von ihm so dargestellt wird, dann kommt diese Musik, hatte ich immer das Gefühl.
Ja, und zu diesen Eigenschaften, und da wird es eben auch musikalisch noch so stark unterstützt, gehört ja auch, dass er eigentlich lange Zeit lang den Glauben, dass er in seinem Leben irgendwie nochmal was reißen wird, schon total verloren hat. Und in so einer hoffnungslosen, bedeutungslosen Existenz vor sich hin wabert. Und das wird halt nicht nur durch die Musik, sondern ich finde auch durch die Kameraführung eingefangen, weil du hast ja ganz oft so diese Momente, du siehst ihn ja voll viel durch die Straßen schlendern einfach in dem Film und da ist es auch halt total genial, was er für eine Körpersprache hat, weil er hat halt so diesen total strangen Gang, wo auch mit diesem Ball, den er halt immer so schmeißt und fängt, also er wirkt schon so ein bisschen rastlos innerlich und auf der anderen Seite aber auch so lethargisch und als ob er es einfach nicht mehr auf die Reihe kriegen wird. Und er sieht ja eigentlich immer aus, als ob er gerade zumindest so gedanklich so 25% auch im Ring ist, so wie er geht, ne? Seine Schultern bewegt er ganz komisch und manchmal, wenn er dann schon so in deine Trainingsphase kommt, da geht er ja gar nicht mehr einfach normal zu Fuß, sondern macht immer irgendwelche Boxbewegungen und ist ständig so unter Spannung und ständig voll dabei. Aber am Anfang, wo man ihn so kennenlernt und dann eben merkt, okay, er ist halt der kleine Amateurboxer, der sich halt, wie du es schon so gesagt hast, in so Scheißkämpfen, wo man sich halt für 20 Euro auf die oder Dollar auf die Fresse haut, was ja super geil auch gezeigt ist, wo sie dann nach dem Kampf halt so, hier, du hast verloren, 20 Dollar, 10 für ein Locker, 5 fürs Handtuch, 2 Tags, hier sind deine 3 Dollar.
Bleiben 3 übrig.
Ja, so nach dem Motto.
Oh, herzlichen Glückwunsch.
Genau, und Rocky hat gewonnen und geht halt dann nach Abzügen so mit 30 oder 40 Dollar aus der Sache raus, mit einem miesen Cut am Auge, total zerbeulten Gesicht.
Und dann auch noch der Kommentar so, der Arzt kommt in 20 Minuten.
Genau, den er dann auch halt bezahlen muss von der Kohle. Ne? Also da merkt man schon echt super gut, dass das kein geiles Leben ist und dass es auch nicht so wirkt, als ob er in nächster Zeit dann groß eine Veränderung da drin haben würde. Und die Kamera fängt ihn halt ganz oft so aus der Ferne ein und er kommt so auf die Kamera zu.
Ja.
Aber weil das eben nicht mit Kamerafahrten, sondern die Kamera ist statisch und schwenkt nur, ne? Und ich finde, das macht ein total schönes Gefühl dafür, wie er so verloren in dieser Welt ist und eigentlich.
Eben.
Er geht dann so in die Ferne wieder weg, ne, in seinem Häuserblock und verschwindet so im Dunst irgendwo.
Du siehst ihn dann nämlich immer, das ist mir nämlich auch aufgefallen, dass die Kameraführung das halt total unterstützt, so. Du siehst halt, also er verschwindet dann immer fast so in der Szenerie.
Ja, genau.
Also er wird dann immer so, er ist immer ganz klein, ne, also er ist irgendwie, die anderen Sachen werden dann halt immer größer und er ist da am Anfang vielleicht noch sichtbar und dann wird er immer kleiner und dann ist er irgendwie weg. Also irgendwie wird immer so dieses Gefühl unterstützt, dass er halt einfach so, also wirklich so unwichtig ist. Also genau. Er ist halt eigentlich niemand, ne? Ja. Also er streunert da halt so durch die Ghettos von Philadelphia und keiner kümmert sich halt um ihn und keinem ist er halt auch irgendwie groß wichtig und er hat ja auch niemanden so richtig. Und das wird halt so einerseits durch die Kameraführung und durch die Bildsprache total gut gezeigt und dann natürlich halt auch mit der Musik halt unterlegt, ne? Aber wo ich nochmal eingrätschen wollte, ist, also man merkt ihm zwar total an, dass er halt schon so desolat so ein bisschen ist.
Aber irgendwie halt will er es doch noch, ne?
Ja, irgendwie, also er ist halt trotzdem so, ich finde, dafür ist er halt noch in manchen Dingen so total krass positiv. Also du merkst ihm zwar total an, so, okay, er hat halt irgendwie ein hartes Leben und keiner hat an ihn geglaubt und er hat nie irgendwas gerissen und fristet da so sein Dasein. Aber irgendwie sucht er so in so kleinen Dingen so Freude, ne?
Also wie er dann so mit der Zoohandlung zum Beispiel.
Genau, wie er mit den Tieren halt umgeht, ne? Wie er dann halt immer so seine Witze macht, die halt total schlecht sind, so, ne?
Ja.
Wie er halt mit allen immer so irgendwie quatscht und wie er dann halt auch zum Beispiel. Es gibt ja diese eine Szene, wo er halt da dieses Mädchen, das mit den ganzen bösen Jungs rumhängt,
genau,
dann da rauszieht und der dann da halt kurz noch da so einen Moralappell mitgibt. Ne? Also du merkst so, er ist irgendwie so trotzdem so voll bemüht um seine Umgebung Und er ist halt auch zu keinem so von sich aus irgendwie Kacke oder so, ne? Nee, also er geht so völlig unvoreingenommen auf alle Menschen irgendwie zu. Und manchmal grenzt es halt schon so an Fremdschämen, wenn er halt merkt, wie er da so schwimmt und versucht, irgendwie Konversation zu machen. Und auch wenn er dann Adrian da so daten will und so, oh, ne? Ja. Wie er dann halt irgendwie so völlig unbeholfen vor sich hin labert und so ganz dumme Sprüche macht und du halt auch so merkst, okay, er ist halt auch nicht so der Allerhellste.
Ja,
und
das
so,
hast du nett ausgedrückt. Ich finde halt, er ist so wenig der Allerhellste, dass man wirklich teilweise sagen muss, dass es halt schon so ans Debile grenzt. Ne?
Ja, genau.
Aber nichtsdestotrotz, ja, diese ganze Charakterisierung, die funktioniert so gut, weil ich finde, es ist auf eine ganz, ganz lange Zeit in dem Film so schön passiv gemacht. Du siehst ihm einfach so beim Leben zu und wie du sagst, ja, er ist dann halt so der Neighborhood Protector, der dann noch so die moralische Rede, hier lass dich nicht von den Scheißtypen irgendwie einspannen und mach was aus deinem Leben und so weiter, abfeuert. Dann ist er da in der Zuhandlung, macht seine Gags und du merkst ja auch in anderen kleinen Momenten, er ist halt ein herzensguter Typ eigentlich. Er arbeitet ja zum Beispiel mega für diesen Geldeintreiber oder für diesen, nee, er ist Geldeintreiber für diesen komischen.
Er soll Leuten Knochen brechen, wenn sie nicht zahlen.
Genau, aber das macht er ja nicht, ne? Genau, sondern er wird dann halt so ein bisschen laut und versucht, die einzuschüchtern, aber um dann halt sowas, ja, Falsches zu machen, wie dann eben die doch zu verletzen, weil sie nicht bezahlen können, da ist er dann halt zu gut für. Und der Typ geht ihn dann ja auch an. Aber er macht das eben nicht. Und
ja, er ist halt so moralisch eigentlich so völlig integer und zweifellos gut irgendwie so. Und das ist, finde ich, auch das, was du halt merkst, ne, in diesem Film.
Ja.
Oder also was halt auch seinen Charakter so besonders macht, ne? Also du merkst halt so, okay, das Leben war immer scheiße zu ihm so, ne? Also der ist offensichtlich, er kommt halt aus ärmlichsten Verhältnissen so. Keiner hat ihn irgendwie gefördert. Alle behandeln ihn auch kacke, das merkt man ja auch so am Anfang des Films, ne? Also der warte mal, das hab ich mir halt auch aufgeschrieben, weil das halt so auffällig war. Also die Typen, denen er die Knochen brechen soll, ja sowieso, ne? Die sind halt irgendwie kacke zu ihm. Der Box-Promoter ist scheiße zu ihm, der ihm dann da halt irgendwie das Geld da, die paar Dollars, die er noch hat, da irgendwie gibt nach dem Kampf. Sein hier der Kredithai ist manchmal halt irgendwie scheiße zu ihm.
Und vor allem der Trainer, Fahrer.
Ja, der Fahrer ist voll scheiße zu ihm. Der Trainer ist halt voll scheiße zu ihm. Das Mädchen, über das wir gerade gesprochen haben, diese Marie, ist halt auch scheiße zu ihm. Pauli ist voll scheiße zu ihm.
Pauli ist also scheiße zu jedem.
Ja, Pauli ist scheiße zu allen. Also er wird halt von allen kacke behandelt. Ne? Aber er reagiert halt nicht so mit dass er halt alle kacke zurückbehandelt, so, ne? Oder halt irgendwie so lamentiert, wie scheiße sein Leben ist oder so, sondern du hast halt das Gefühl, also er bewahrt sich immer noch so im Kern so voll was Positives.
Er steht drüber irgendwie.
Genau, und in dem kleinen Aktionsrahmen, den er halt so hat in seinem Leben, und der ist halt nicht sehr groß, versucht er das aber halt so an die Umwelt so zu geben, ne? Und das ist, finde ich, irgendwie, das ist ja so eine Mischung von Charaktereigenschaften, oder sagen wir mal von Charaktereigenschaften und Lebensumständen, die halt eigentlich echt voll selten ist, so. Weil es ist halt viel einfacher, wenn das Leben halt kacke zu dir ist, konstant, ne? Wenn alles scheiße ist und wenn du halt echt in beknackten Verhältnissen bist und alle dich immer runtermachen und so, ist es halt viel einfacher, sich davon einfach runterziehen zu lassen und selber irgendwie depressiv und kacke zu werden,
ja,
als halt noch sich so dieses Positive zu bewahren, ne?
Und er wirkt und immer so wie so ein Optimist, beziehungsweise er ist das, und das ist eben das Schöne und auch so das Differenzierte in seiner eigentlich erstmal relativ einfach wirkenden Figur. Genau. Er ist das zwar in diesen Situationen, die du eben angesprochen hast, und er handelt diese Situation immer positiv und ist irgendwie immer so der, ey, Rocky-Typ und eigentlich mögen ihn ja auch dann viele, wenn er dann so vorbeikommt und trotzdem ist es dann so, wenn er alleine ist, da bricht dieses Leben dann doch manchmal so ein bisschen über ihm zusammen und er ist halt alleine im Apartment und richtig krass, finde ich, wird das deutlich, als er dann das Angebot bekommt, diesen Kampf zu machen und das ja auch annimmt, was ja auch irgendwie total strange ist, dass sich so der World Champion halt irgendwie so per Zufall so einen Amateur aussucht, aber das ist halt eben so diese American Dream Story, dass jedem irgendwie das totale Glück passieren kann und die ist hier halt auch einfach irgendwie mit so einer charmanten Naivität dann auch erzählt, dass man das einfach nur mögen muss, ne? Weil der Film hat ja dieses Positive, was Rocky als Figur eben auch teilweise hat, selbst in sich. Aber ja, er macht es nach außen und
ist. Ja, er versucht halt irgendwie trotzdem noch so, du merkst so, er hat halt irgendwie so Ideale und Werte.
Ja.
Und die versucht er halt so aufrecht zu erhalten. Ja,
aber dann, wenn es mal dann alles aus ihm rausbricht, und das ist eben in der Szene mit dem Trainer, der dann bei ihm zu Hause vorbeikommt und
genau.
erstmal so halt wirkt und er ist, glaube ich, auch am Anfang so die Motivation, er hat halt Rocky auch wie alle anderen immer scheiße behandelt und dann hört er halt davon, dass ja Rocky seine Chance auf den einen Big Shot gekriegt hat und tanzt dann plötzlich an und will ihn coachen und ist plötzlich auf Kumpel, wo er ihn vorher halt auch nur mies angemacht hat und erzählt von seiner eigenen Geschichte und so weiter und da rastet Rocky ja einmal so richtig aus und lässt ja, so genau. alles raus.
Was das ist so das einzige Mal überhaupt. Ne?
Ja, aber ich glaube, dass das halt auch, also was heißt ich glaube, ich weiß, dass das auch der Moment ist, wo im Film in seiner Figur ja auch unheimlich viel passiert, weil er schreit einfach diesen ganzen Frust über die letzten 10 Jahre seines Lebens eigentlich total raus, wie er dann ja auch brüllt. I'm 30 now. Where were you when I was 20? I need you when I was 20, you know?
I like 10 years ago.
Genau.
Where were you? Nowhere.
Und da wirkt es so, als ob er mit diesem vielleicht auch bereuen, dass er einfach nicht mehr aus seinem Leben machen konnte, dass er das einmal rausschreien muss, um damit abzuschließen. Und dann kommt ja der Sinneswandel. Und auf einmal, das ist ja auch total schön gemacht, dass man dann eben nicht, als er dem Typen dann hinterher rennt, nachdem er ihn durch die Tür eine ganze Weile angebrüllt hat und auf der Straße auch wieder in so einem schönen in die Ferne Shot ihm hinterher rennt, dass man dann so sieht, okay, er denkt sich jetzt einfach, fuck it, ich mache es jetzt einfach, ich zieh's jetzt durch und ich mache jetzt keine halben Sachen mehr, ich gebe jetzt Vollgas und am nächsten Morgen klingelt dann halt der Wecker um 4 Uhr und er macht sich diesen wundervollen Frühstücksdrink und legt halt seine erste Trainingssession ein, ne?
Und Signature Rocky Move in jedem Film, ne?
Die 5 rohen Eier, ja.
Ja, ja, das halt, also wenn das Training losgeht, dass er halt mitten in der Nacht aufsteht
und rohe Eier
und erstmal genau, ja.
Ja, aber das wirkt, wenn man sich das jetzt, wenn man den Film nicht kennt, denke ich mal, und sich das so erzählen lässt, was passiert dann? Und dann brüllen die sich an und plötzlich finden sie ihren Frieden und dann coacht er ihn und am nächsten Morgen steht er früh auf und ist motiviert und so weiter. Das klingt echt total scheiße, aber ich finde auch zum Beispiel, als dann der Wecker klingelt, das hat sowas total Bewegendes, weil man mag ihn so und man wünscht ihm so diesen Erfolg, dass man sich denkt, ey, jetzt macht das, jetzt reißt er sich zusammen, ja. Jetzt gibt er alles und legt los halt, ne? Und man ist voll dabei und will am liebsten mittrainieren mit ihm. Ja. Und
es ist ja auch gar nicht so, dass das, also ich finde, es klingt gar nicht so scheiße, wenn man das jetzt jemandem erzählen würde, weil, also wie sie es dann gelöst haben, das ist ja gar nicht so ein krasser Sinneswandel, so, weil klar, er, also das ist jetzt so für ihn persönlich so der Turnaround und er sagt jetzt, ich mach das und alles, aber er ist ja jetzt nicht auf einmal so voll happy und ultra motiviert.
Ja, stimmt.
Es ist ja trotzdem so, also diese Trainingssequenz ist mir halt auch aufgefallen. Diese Trainingssequenz, also er steht morgens auf, der Wecker klingelt und so. Und es ist halt erstmal, bis er sich jetzt da aufmacht zum Training, so ist halt alles ultra beschwerlich und du merkst es halt total. Das fällt ihm halt alles total schwer, so. Er hat voll die Probleme aufzustehen. Er zwängt sich diese Eier rein. Es ist halt irgendwie voll so vom Tone in diesen Szenen, ist überhaupt keine Aufbruchsstimmung. Er quält sich halt irgendwie da so raus in die Dunkelheit. Es ist ultra arschkalt und dann läuft er da halt so irgendwie so ein bisschen behindimäßig da irgendwie seine Runden so. Und,
wird er ist
halt
ja auch noch überhaupt nicht fit.
Nee, er ist überhaupt nicht fit und er hat ja auch zum Beispiel, als er dann da diese Treppen halt hochgeht, was ja dann auch später der Rocky-Move überhaupt ist, ne? Schafft er ja kaum am Anfang, ne? Also er kriegt es ja kaum hin, da oben anzukommen und ist irgendwie schon voll im Arsch und jetzt auch so von der Musik und so und von der ganzen Szenerie wird das jetzt auch nicht irgendwie glorifiziert oder es ist gar nicht so ein Aufbruchding, sondern du siehst so, okay, er hat sich halt entschieden, er zieht das jetzt so durch, ne? Cool. Ja. Aber
es ist halt
immer noch, er hat viel Vorsicht und ist halt immer noch voll hart. Also ihm wird halt überhaupt nichts geschenkt so. Und das ist in diesem ganzen Film so, ne? Also du merkst halt einfach, dieser Typ hat halt sein Leben lang die Erfahrung gemacht, dass ihm halt nichts geschenkt wird so. Also von zu Hause kam nichts irgendwie, er wurde von seinem Trainer nicht gefördert, er hat irgendwie keinen Job oder irgendwie sowas oder eine geile Bude. Er muss ja auch voll ackern, Adrian klar zu machen.
Ja, ja, aber wobei die auch eine sehr, sehr verstörte Figur ja anfangs ist.
Ja, ja.
Also die hat vom Leben ja auch nicht besonders viel Freude mitgekriegt im Vorfeld. Nee.
Und jetzt hat er halt diese Chance, diesen Kampf zu machen, und die geht er auch ein, aber auch das wird ihm ja überhaupt nicht geschenkt. Also und ich finde, das sieht man halt so schön, und das ist natürlich der Unterschied zu den späteren Filmen, wo der Ton bei diesen Trainingssequenzen, wenn die anfangen, und die gibt's ja halt in jedem Rocky-Film, halt ein anderer ist.
Ja.
Also das ist optimistischer gleich von Anfang an. Das ist halt irgendwie so, okay, jetzt alles klar, er hat den Schalter so umgelegt, und jetzt steht er jede Nacht auf und knallt sich irgendwie 10 Eier rein und macht 500.000 Liegestützen und 50.000 Klimmzüge und, ja, weißt du, und all solche Geschichten. Und du siehst ihn halt, wie er wochenlang unmögliche körperliche Dinge macht und so, ne?
Aber du hast ja auch eine ganz andere Basis in diesen Fortsetzungen, weil du bist ja hier. Er fängt ja am absoluten Nullpunkt an. Und deswegen ist diese erste Montage auch total gelungen, die erste Trainingsmontage, weil sie suggeriert einem, das ist unmöglich, was ihm bevorsteht. Und aus dieser Suggestion, dass es unmöglich ist, und dann trainiert er und trainiert. Und in der dann gibt's diese Geschichte im Kühlhaus, wie er seine Rinderhälften trimmt, und den Fernsehbericht, wo schon der Coach von Apollo Creed das im Fernsehen sieht und schon sagt, hier, guck mal an, hier ist der Typ, der gegen den kämpfen muss, der hat schon was drauf. Und Creed dann sagt, ja, hier, nee, ich muss hier gerade Business machen, kack drauf. Ja. Und wo so ein kleines Augenzwinkern so auf die Arroganz der Elite so ein bisschen mit eingeflochten ist. Und na, er wird halt immer besser und besser. Aber ich finde die Balance total gut, wie du am Anfang denkst, es ist unmöglich, dass er es schafft. Und dann in der späteren Trainingsmontage ist er halt schon richtig gut und ist fit. Und du hast aber trotzdem, also die ist so uplifting, aber du bist ja trotzdem nicht sicher, kann er das schaffen, weil er ist halt immer noch ein kleiner Amateurboxer aus Philly und muss halt gegen den Weltmeister boxen. Und das ist irgendwie schön austariert, nichts davon ist so drüber halt, ne?
Genau, man nimmt das halt ab, ne?
Ja.
Also ich finde, das wirkt halt irgendwie authentisch so, ne? Es ist halt, es ist eine Entwicklung.
Ja, genau.
Und das ist ja auch realistisch halt irgendwie, dass du nicht von einem Tag auf den anderen jetzt halt super fit und super motiviert bist, so, sondern dass das halt so kommt.
Ja, ne? Eigentlich ja auch nicht in 2 Monaten, aber das verkauft der Film einem eben.
5 Wochen.
Ja, genau.
Es geht auch immer darum, dass alle anderen Boxer absagen, weil sie alle sagen, 5 Wochen ist zu wenig, um fit zu werden.
Ja, genau, okay, alles klar. Ja. Das war mir jetzt, hatte ich übergangen. Aber naja, bei den 2., 3., 4., 5. Teil ist es eben so, da hast du ja schon 1, 2, 3, 4 Mal gesehen, dass es halt eben möglich ist, dass er sich auf die Form trimmt, eben mit einem Weltklasse-Boxer mitzuhalten. Und ja, dann ist es eben eine andere Grundvoraussetzung. Aber so dieses Hochrappeln vom Nullpunkt, was für ihn ja auch stellvertretend für das komplette Hochrappeln aus dem Loch, in dem sich sein ganzes Leben befindet, steht, das ist einfach total schön umgesetzt. Und man ist einfach die ganze Zeit voll am Mitfiebern und hofft für ihn, dass er es halt packt. Und das ist ja auch so eine super Basis in so einem Film, dass man mit der Figur eben, obwohl sie so tump ist, und ich muss irgendwie immer ein bisschen an unseren alten gemeinsamen Bekannten, dessen Vorname mit R begann, denken, wenn ich Rocky so sehe, weil wir kannten ja auch mal jemanden, der halt einfach so ein herzensguter Typ war, aber auch nicht mit allzu viel Grips gesegnet. Und nichtsdestotrotz erinnert mich immer so ein bisschen daran, und dieser treu doofe Augenaufschlag und dieses so mit dem absoluten Minimum eigentlich schon zufrieden zu sein und anstatt immer mehr zu wollen, eigentlich mit dem bisschen, was er hat, trotzdem einigermaßen im Reinen zu sein. Das ist ja total sympathisch und das ist ja auch ein totaler Gegenentwurf. Also
das ist halt so, deswegen ist er ja halt auch ein Sympathieträger, ne?
Ja.
Und weil er sich halt auch einfach von den Umständen nicht unterkriegen lässt und weil er nicht seine Werte halt vergisst, ne? Oder ignoriert. Und das ist ja, wie gesagt, also ich bin der Meinung, dass das eher selten ist. Also dass wenn man in solchen Situationen wie der ist, dass es schwierig ist, solche Werte halt aufrechtzuerhalten.
Ja.
Und deswegen huckst du halt so mit dieser Person, weil du merkst halt einfach von Anfang an in diesem Film, merkst du halt von Anfang an, dass er halt das Herz einfach am rechten Fleck hat, so, ne? Also egal, was für ein begrenzter Typ er ist und wie plump er bei allem Möglichen ist und ne, also und halt einfach immer so hilflos, überfordert, plump agiert, aber du merkst halt so, er ist ein guter Typ, so, ne? Auf den kannst du dich irgendwie verlassen, so, der macht nie irgendwie bescheuerten Scheiß und kümmert sich um die Leute und so, ist vielleicht nicht der Schlauste, aber hat halt das Herz am richtigen Fleck, so, ne?
Und was ich vorhin auch noch sagen wollte, um vielleicht so diese Training und diese Fitwerdung und auch eben sich ja, dieses erneute Fußfassen in der Welt von ihm so abzuschließen von meiner Seite, wie schön da auch wieder die Form des Films mitgeht, weil wir hatten ja schon so gesagt, am Anfang, da ist er halt immer so weit weg und wirkt verloren in der Welt und als er dann anfängt richtig zu trainieren, wird das ja immer mehr eingeführt, dass auch zum Beispiel die ja damals in den 70ern ja gerade frisch entwickelte Steadicam, wo halt auch wo ein Kameramann mit ihm mitlaufen kann und die Kamera plötzlich eben anfängt näher an ihm zu sein und er ja immer mehr so ins Zentrum dieser Welt rückt, anstatt nur so an ihrem Rand irgendwie vor sich hin zu vegetieren. Das ist auch eine große Qualität, weil du machst dir da ja, sage ich jetzt mal so, als jemand, der so einen Film vielleicht mal sieht, vielleicht nicht unbedingt Gedanken drüber, aber so eine Form macht ja unterbewusst ganz viel mit dem, was man da sieht. Und das ist einfach hier, du kommst ihm immer näher, er kommt sich selbst immer näher und er findet sich auch immer mehr in diesem Prozess und das wird eben auch visuell noch so mit eingefangen.
Ja. Ja, kann ich nur bestätigen. Also auf jeden Fall. Ist halt, also das Ding, das ist halt das Ding, ne? Also es ist halt auch einfach handwerklich gut.
Ja. So. Ziemlich.
Das merkst du halt einfach so, weil die ganze Technik und das ganze Handwerk unterstützt halt total den Inhalt und gegenseitig. Also irgendwie ist halt einfach rund. Ne?
Ich meine, auf dem kleinen Level, auf dem dieser Film, der eben damals 1 Million kostete und irgendwie von einem Nobody geschrieben wurde und so weiter, dann eben agiert, hast du ja auch teilweise wirklich Kameraeinstellungen, die so, was die Bildkomposition betrifft, zum Einrahmen sind. Also wie er zum Beispiel in seinen Trainingsklamotten auf der auf dieser U-Bahn-Hochlinie da einmal steht und dann kreuzen hinter ihm die Züge lang und man sieht so ganz weit in die Ferne die Stadt mit Hochhäusern und so weiter.
Ja.
Von dem legendären Treppenshot mal ganz abgesehen. Also es sind immer wieder auch so visuelle Kniffe und Einstellungen, die sich dann eben deutlich so von so einem Einheitsbrei oder von, sag ich mal, weniger inspirierten Film total abheben und einfach auch fürs Auge total viel bieten, obwohl es so ein grundgraues Setting eigentlich ist in diesem abgeranzten Film.
Ja, aber ich finde, das ist ja gerade eine Stärke und das muss man, finde ich, auch mal an der Stelle vielleicht mal irgendwie würdigen. Also so die Optik und halt auch, welche Rolle halt die Stadt so spielt. Also weil eigentlich, ich habe das jetzt auch schon öfters mal gelesen, wenn ich über Rocky was gelesen habe, an Reviews oder so ähnlich. Ist halt ganz oft der Satz fiel, dass es eigentlich auch so eine Liebeserklärung an Philadelphia ist.
Das kommt auch gut hin, ja.
Und das halt einfach so dieses schäbige, dreckige, arme Philadelphia halt so gewürdigt wird in dem Film und halt gezeigt wird und halt auch mit Einstellungen und mit Bildern dargestellt wird, die es halt wieder total schön sein lassen, ne? Und
das spiegelt ja auch wieder Rocky wieder, der in seinem einfachen, eigentlich ziemlich miesen Leben so, dass die positive Art nicht verliert und irgendwas Gutes trotzdem drin findet, ja.
Genau, und da gibt's halt so viele Shots, also zum Beispiel das, was du eben erzählt hast, aber was ich ja auch ultra krass ikonisch finde bei Rocky und was halt auch total gut aussieht, auch hier zum Thema Steadicam, ist ja, wenn man ihn dann irgendwann von der Seite laufen sieht und er ist da halt am Hafen.
Boah,
am
Pier. Und in diesen Sprint geht, ne? Was für eine Einstellung.
Genau, und er geht halt in diesen Sprint und im Hintergrund baut sich so langsam da halt so ein Frachtschiff auf, ne? Mhm. Mega geil, mega geil. Und das wurde ja auch in manchen Rocky-Filmen wiederholt, so vom Bild. Wie viele Sachen halt, also gerade diese Laufszenen durch Philadelphia, das ist ja in einigen Rocky-Filmen wird das dann ja noch wieder aufgegriffen.
Ja, so das Label, und die Trainingsmontage ist ja ein total elementarer Teil davon. Ja.
Das ist halt mega ikonisch, ne? Aber gerade also auch dieser Shot da, wie er dann da läuft und immer weiter sprintet und wie du dann halt auch, also da steckt so viel drin, ne? Ich finde, das ist halt einerseits, also natürlich optisch einfach schön, also es ist halt einfach cool gemacht so, das ist so mit der Lichtstimmung und mit der Szenerie, mit diesem Hafen und dann auch so dieses Spiel mit den Abständen. Also du hast ihn halt relativ nah und seine Bewegungen sind halt schnell und der Hintergrund bewegt sich natürlich viel langsamer, aber ist halt viel riesiger und dass sich dann dieses Schiff halt aufbaut und halt auch dieses so, also wie sich seine Motivation dann halt auch so steigert.
Ne? Und er immer
also
schneller und schneller wird. Ja.
Genau, also du hast ja dann halt auch dieses unfassbar krass gute Thema. Also, ich kann mir nicht vorstellen, ohne Scheiß, ich kann mir nicht vorstellen, ob es ein so in sportlicher Hinsicht jetzt zum Beispiel motivierenderen Song gibt. Ich habe echt jahrelang, und manchmal mache ich das immer noch, höre ich das so, wenn ich Sport mache, ne? So beim Laufen oder beim Pumpen oder irgendwas. Wenn, und ich habe ohne Scheiß, ich habe wirklich das Gefühl, wenn ich dieses Rocky-Ding höre, dann schaffe ich mehr so. Also es ist, du kriegst dann nochmal so einen Boost. Du merkst so richtig, so wie du sagst, so, okay, alles klar, jetzt gebe ich nochmal alles so, ne?
Ja, weißt du, ich zitiere mal einen sehr großartigen Film, den wir in der Frühphase unseres gemeinsamen Podcasts hier auch mal besprochen haben. Da gibt es ein schönes Zitat, das sagt, play something uplifting, something truly inspiring. Und auch wenn Alien dann an seinem weißen Flügel erstmal Britney Spears abrockt, ist das, glaube ich, genau das Zitat, was auf dieses Theme zutrifft, weil das ist einfach super uplifting. So, du hörst das Mega. Du bist erstmal drei Nuancen besser drauf, du hast Bock, was zu reißen, du hast Bock, irgendwie nach vorn zu kommen, egal worum es geht. Und das trifft den Geist des Films und die Motivation, die er dann eben auch entwickelt, total auf den Punkt.
Genau. Und in der Szene passt das halt alles zusammen. Also da passt irgendwie das Bild, da passt die Musik, da passt die Szenerie. Das ist halt alles so, und wie sich dann das immer steigert und er halt auch echt wirklich so kongruent zu dem Crescendo in der Musik dann halt immer schneller läuft. Und also mega gut. Aber einer der geilsten Shots ever. Das ist richtig geil.
Würde ich auch sagen. Also das ist so einer, der brennt sich richtig ein. Also ich habe echt immer, du kommst ja gar nicht drum rum, dieses Treppenbild halt als dauerhaften Begleiter, was starke Filmaufnahmen betrifft, so mit dir rumzuschleppen. Aber diese zwei Shots, einmal das, wie er am Hafen rennt und einmal jetzt auch mittlerweile, glaube ich, dann diesen, wie er da auf dieser S-Bahn-Station oder U-Bahn-Station steht. Das sind einfach extrem gelungene Aufnahmen. Ich würde aber nochmal gern zurück, weil ich fand es auch schon ganz schön, das Fass, was du aufgemacht hast, so diese Stadt Philly und wie sie dargestellt ist. Und es gibt ja auch ein paar total schöne Kontraste, weil wir haben jetzt irgendwie schon total viel darüber geredet, was Rocky für eine Figur ist und wie positiv er trotz seines Lebens ist. Und er ist ja halt nicht der Einzige, der so ein abgefucktes Leben da in diesem verranzten, aber da dennoch irgendwie charmanten Philly lebt. Und ich finde eigentlich fast alle Figuren, also sowohl der, ich weiß gar nicht, der, also ist ja wirklich Paulie so einer der schmierigsten Typen, die man überhaupt jemals in irgendwelchen Filmen gesehen hat. Sowohl der
totale Antisympathisant, aber der hat halt krass viele Fans, so, ne?
Ja.
Also bis heute. Das ist so eigentlich eine der geliebtesten Rollen, obwohl er gerade in diesem ersten Film fällt das ja eigentlich noch mehr auf als in jedem anderen. Er ist halt das Überarschloch.
Er ist so ein ultimative
Arschloch. Ja. Man kann sich keinen schlimmeren Typen vorstellen. Allein wie der seine Schwester behandelt, ne?
Ja.
Oh, alter Schwede.
Das ist schon hardcore. Na gut, wie er seine Schwester behandelt, ne? Also ich meine, bei Rocky ist das ist halt so eine Sache, ich würde dem Film jetzt in der Beziehung überhaupt nichts vorwerfen, weil Rocky ist halt einfach so herzensgut so, aber so zeitgeistige Sachen wie er und Adrian sind auf der Couch und sie will halt so ein bisschen mehr von ihm, ne? Er hat gerade angefangen zu trainieren.
Ja, genau.
No fooling around. Und dann sie, are you sure? Yeah, let me tell you. When you're training, ain't no fooling around. Und dann sie
women
so, oh, schade.
Legs.
Women weaken legs, genau. Und dann, was ich so geil fand und wo ich halt so total dran denken musste, ne, Rollenverteilung, damals, heute und hier, was ich groß auf die Fahne geschrieben also, wird.
Wo er dann sagt hier,
Why don't you just make the meat?
Und dann so. Prepare the meat. You know? I'm a boxer, need to eat something, you know?
Und ich sag's mal so, als sie ihr erstes Date haben und er sie dann halt noch in die Wohnung mitnimmt und dann schon so ja, anfängt so.
Das ist auch so ziemlich nah an sexueller Belästigung.
Ja, so die Romance erst rausholt. Don't you like it here? Don't you like my, weiß ich, ob er Crip sagt oder was sagt er denn? Ne?
Don't you like my face?
Sagt er das auch?
Look at this face.
Ja.
Is that a face you can trust or what? My face, yo.
You know? Ja, also auf, worauf ich hinaus wollte, als sie dann halt eigentlich gehen will, wie du sagst, das ist doch also schon so nah an ziemlich abusive, wie er dann sie halt so in der Wohnung drin hält und
der Zeitgeist wahrscheinlich.
Genau, so, so legitimiert darüber. Er weiß ja, dass sie ihn will, nur sie kommt ja nicht aus ihrer Haut raus, ne? Also muss er ein bisschen nachhelfen.
Ja.
Naja, also ich sehe sowas heutzutage dann auch eher so mit so einem augenzwinkernden Blick. Ja, ne?
Kann aber man dann halt einfach nur sagen, okay, damals war es halt legitim so, ne, in der Zeit und heute könntest du es halt einfach nicht mehr bringen, so. Also ist
ja,
halt schon.
Ja, und irgendwie funktioniert es dadurch, dass die halt beide also irgendwie so ihren Schatten auf ihre ganz eigene Art und Weise haben und
ja,
die eine soll was aus ihrem Brain machen und der andere was aus seinem Body. Das war ein Fight. Can't sing and dance. Ne?
No.
Ja, aber ihr Date ist sowieso auch total geil, ne? Das Schlittschuh-Date.
Ich finde, das ist auch, also das ist natürlich unfreiwillig sehr komisch. Aber ich finde auch, dass das voll die, also echt eine schöne Szene ist. Also irgendwie, weil, also du merkst halt irgendwie so diese Anspannung, ne? Weil er halt irgendwie, also er ist halt eigentlich irgendwie nicht so richtig selbstsicher und so. Und du merkst halt, wie er da irgendwie voll am Rumschwimmen ist und seine Stories erzählt und immer nur labert und labert, aber er catcht sie halt so, ne?
Also, ja, er hat ja auch diesen Crush. Er ist ja schon täglich in dieser scheiß Zoohandlung, nur um sie zu sehen. Und wie du schon von meintest, macht halt immer seine Witze und versucht halt immer irgendwie ihre Aufmerksamkeit zu kriegen, ne? Was so witzig ist, weil sie ja halt auch so eine total graue Maus ist am Anfang. Aber irgendwas ist da wohl. Und in diesem Date bemüht er sich halt auch so sehr, er kann. Und das ist im Rahmen seiner Möglichkeiten alles halt sehr eingeschränkt, ne? Aber ja,
aber es ist halt trotzdem, ich weiß nicht, also ich finde, man sieht das und es wirkt halt, also es wirkt halt einfach echt aufrichtig so. Es wirkt so, du siehst die beiden und denkst so, ja, das passt halt irgendwie, ne? Und er ist halt, wie er ist so, aber er mag sie halt wirklich so und er versucht sie irgendwie, versucht das Eis zu brechen und sie ein bisschen aufzutauen und so. Ja. Und ich finde halt, dass diese Szene an sich halt eigentlich auch echt, also unter so einem romantischen Aspekt halt voll geht und voll schön ist so, ne? Also
ja. Und man muss auch noch hinzufügen, was ich jetzt meinte mit dieser leichten Abusiveness da bei dem ersten Date. Man hat im Nachhinein ja immer das Gefühl, dass er halt alles für sie tun würde und anstatt halt irgendwie rabiat mit ihr zu werden, sie halt eher beschützen würde, wenn zum Beispiel halt Pauli komplett ausflippt und mit irgendeinem Schläger da die Wohnung kaputt haut, dass er dann halt einfach sie auch dann unter die Fittiche nimmt und ja halt für sie sorgen und da sein will, so wie das so ein Mann halt damals gemacht hat, ne?
Ja.
Und ja, Pauli hingegen, ich weiß nicht, also der Typ, wie du schon sagtest, ist einfach so das unfassbare Arschloch und ja, der ist für mich
Schopat eigentlich schon fast, ne?
Ja, also, aber der steht für mich irgendwie auch für diesen Gegenentwurf, wie halt so ein, ich nenne jetzt mal ärmliches Leben in solchen Verhältnissen ohne Perspektive mit irgendwie das ist boring Job halt, und so.
Das ist das, was du eher erwarten würdest.
Genau.
Und das ist halt das, was Rocky so besonders macht, dass er sich halt trotzdem noch so diese Güte bewahrt hat. Ja. Und Pauli hat die halt nicht. Also Pauli ist halt einfach komplett da untergegangen in dem Suff, im wahrsten Sinne des Wortes, und ist halt einfach ein verhämtes Arschloch geworden.
Ja. Und aber auf der anderen Seite ist es ja halt trotzdem auch so, dass die halt auch Freunde sind und er tut ja total viel auch für Rocky. Also er versucht dann irgendwie, und ich glaube auch,
ja, gut, nicht, er versucht aber auch schon immer seinen Vorteil so rauszuziehen, ne? Also er versucht ja Rocky die ganze Zeit irgendwie zu belabern, dass er ihm einen Job bei diesem Guzzo oder Guzzi oder wie der heißt da, also der Kreditei irgendwie besorgt und zahlt er ja nie, wenn sie zusammen ein Bier trinken gehen und so.
Ja, genau.
Dann zwingt er ihm ja auch da diese Sponsoring da, also diese Werbung auf seinem Mantel beim Boxkampf auf und so. Also das ist ja auch so ein Ding, das sich immer so durchzieht, dass Pauly halt immer so durch den Erfolg von Rocky halt so an so schnellem Geld irgendwie interessiert ist.
Ja, das stimmt auch wieder.
Welche windigen Deals machen will, so, weißt du, um da zu profitieren, so. Man halt einfach ein schmieriger Typ.
Er ist mega schmierig. Aber auf klar, man kann es im Endeffekt auch so zurückführen. Also auch am Anfang, als er dann halt Rocky einfach Fleisch gibt da aus seinem, ja, aus dem Geschäft, wo er angestellt ist. Wobei ich bei Pauly dann auch einfach denke, weil er halt komplett drauf scheißt, ob das seinen Chef nun interessiert oder nicht. Aber da ist ja eigentlich noch nicht abzusehen, dass es überhaupt mit dem Erfolg was wird. Wobei man natürlich, so wie sich dann Pauly später auch benimmt, da hast du schon recht, auch vorwerfen beziehungsweise sich zusammenspinnen könnte, dass er das eben auch nur aus Kalkül macht, weil er irgendwie doch wittert, dass es vielleicht was werden könnte und allein die Chance schon ergreifen will. Also dann eben von Rockys Erfolg, der eventuell allein dadurch, dass er ihn beim Training mit Fleisch versorgt, dann gibt's größere Chancen, dass er groß rauskommt und dann denkt halt Pauli, okay, dann wird für mich auch was abfallen. Aber ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der Film versucht schon noch und das Skript versucht auch eben noch, diese Typen und auch diesen Trainer, der ja im Endeffekt dann auch in der Konfrontation mit Rocky einmal so sein Herz ausschüttet und eigentlich auch einen erzählt von wegen, ja, ich wollte auch irgendwie immer viel und diese ganze Welt, alles scheiße, es hat nie geklappt und auch total frustriert ist, dass die so ein bisschen eben als Produkt dieser Welt einfach dargestellt sind, ne? Und so die, der Gegenentwurf oder der Normalfall eigentlich aus dieser Welt. Und das erzählt ja irgendwie witzigerweise auch so ein bisschen was über den American Dream, weil auf der einen Seite ist es halt dieses Erfolgsmärchen, auf der anderen Seite über solche Typen, mit denen das kontrastiert wird und die tausenden von Typen, naja, ist jetzt übertrieben, aber zig Typen, die da im Gym halt trainieren und die nie groß rauskommen werden, macht er das Ganze dann ja auch eben schon deutlich, dass es eben nicht der Normalfall ist und dass dieses Versprechen, jeder muss nur hart genug ackern und wird schon groß rauskommen, dass es eben doch Zufall ist, wie es Rocky passiert und nicht jedem so passieren kann.
Also die, ja, also die Zufall ist halt, ob du die Chance bekommst.
Ja. Ne? Aber sie und zu nutzen,
du dann draus
das hast du in der Hand, ne? Ja.
Genau, das hast du in der Hand, aber natürlich kriegt nur einer von, keine Ahnung, wie vielen Leuten halt die Chance, per Zufall als Gegner für Apollo Creed ausgewählt zu werden. Ne?
Ja.
Das ist halt so, ja, das Ding, ne? Aber es ist ja sowieso generell, also jetzt eben gerade habe ich so überlegt mit diesen Charakteren, die sind ja, also die machen ja alle so eine Wandlung durch.
Ja.
Und das finde ich halt auch so interessant. Also du hast ja eigentlich wirklich diese, du hast halt diese Grundcharaktere, also du hast halt ihn, du hast Adrian, du hast Pauly, dann hast du halt Mickey und dann hast du noch so ein bisschen hier Apollo Creed, sage ich mal, ne?
Mhm.
Und das ist halt krass, wie dieser Film, obwohl er genau wie alle Filme heutzutage auch nur maximal 2 Stunden lang ist, es halt schafft, bei jedem von denen eine glaubwürdige Charakterentwicklung darzustellen. Ne?
Ja.
Also der fokussiert sich auf alle diese 5 Charaktere halt irgendwie. Und jeder macht halt was. Also Rocky, und es gibt halt immer so einen Trigger dafür. Ne? Also Rocky entwickelt halt auf einmal Ambitionen, weil jemand halt an ihn glaubt.
Mhm.
Ja? Weil ihm jemand eine Chance gibt und sagt, hier, das ist deine Chance, du musst die jetzt nutzen so und du schaffst das. Ja? So, Adrian wird auch vom totalen Mauerblümchen, das halt eigentlich überhaupt, also bis auf extreme Schüchternheit, keinerlei Charakterzüge hat in der ersten Hälfte des Films.
Ja, es ist ja schon, das ist ja schon fast Verstörtheit.
Ja,
das hat mit Schüchtern hat das ja nichts mehr zu tun.
Und wird halt zu einem relativ normalen Menschen, einfach weil mal jemand sie gut behandelt.
Ja. Ja?
Also weil jemand ihr Zuneigung gibt und so.
Was ja auch voll viel darüber erzählt, dass es das eigentlich ist, was Menschen auch brauchen im Leben. Und ganz im Gegenteil zu dieser komplett kaputten Beziehung zu ihrem Bruder Pauly, der halt aus Spaß den Braten aus dem Fenster schmeißt, den sie gerade macht. Aber nicht ohne sich selber noch einen Schenkel abzumachen und zu fressen.
Während er noch das Dosenbier aufmacht. Ja.
Boah, ist der abgefuckt, ey. Das ist
ja, ist er. Aber auch der, also der macht ja, ich sag jetzt mal, in dem Film wird das noch nicht so klar. Das wird dann im Laufe der Reihe ein bisschen klarer, ne? Aber in dem Film merkt man ja auch schon, also er macht jetzt vielleicht nicht so eine krasse Wandlung durch, aber er hat halt auch so eine Zäsur, er wird halt mal in die Schranken gewiesen.
Ja,
ne? Genau. Also er hat ja dann auch so eine Art Zusammenbruch, als er da so durchdreht in der Wohnung.
Ja.
Und wo ihm aber halt das erste Mal seine Schwester halt die Stirn bietet und halt irgendwie sagt so, hier, du brauchst dich nicht als Opfer darstellen, ich bin das Opfer, ne? Ja. Also du behandelst mich die ganze Zeit scheiße und ich mache alles nur für dich und gebe mein ganzes Leben auf und bla bla. Und
wo da Rocky backt ihn halt, Rocky sie dann ja auch
genau,
so. Ne?
Ja. Genau, und Rocky backt sie halt und wo du halt auch merkst so, okay, bei ihm passiert halt auch irgendwas. Ja, dann bei dem Trainer halt auch, ne?
Ja.
Weil er halt quasi in Rocky vielleicht, keine Ahnung, so die Chance sieht, die er selber verkackt hat, als er ein junger Boxer war.
Und ich glaube auch in dieser Schlüsselszene, wo sie sich dann eben miteinander anlegen und Rocky alles rauslässt, dann auch schon realisiert, wie scheiße er eigentlich halt auch zu Rocky und wahrscheinlich zu 1000 anderen Leuten auch noch war. Und ich glaube, er hat sieht auch so ein bisschen die Möglichkeit, da vielleicht Dinge wieder gut zu machen.
Genau, ja. Und ja, und Creed kann man ja im Grunde genommen auch irgendwie sagen, also der geht da halt völlig siegessicher und arrogant und mit seinem typischen Entertainer, also auch übrigens hervorragend gespielt.
Ja, Weathers.
Also ich finde auch groß. Die Rolle richtig geil über die ganzen Rocky-Filme. So diese Creed-Rolle ist, und der passt halt auch so geil perfekt da rein, weil der halt so eine geile Präsenz hat.
Ja.
Irgendwie diesen Typen zu spielen, diesen super charismatischen Entertainer-Typen halt.
Ja, weil Carl Weathers auch immer diesen leicht ironischen, diese leicht ironische Außenwirkung hat. Also der wirkt so spitzbübisch irgendwie und wie er dann da als Uncle ja. Sam reinkommt, I want you, Balboa. Ja. So, das,
also so völlig over the top.
Ja, halt, genau. Ne?
Aber, also der macht ja auch, sag ich mal, im Laufe des Kampfes irgendwie so ein bisschen eine Wandlung durch, ne? Weil er dann auch irgendwann merkt so, okay, der ist jetzt nicht der leichte Gegner und ich habe ihn jetzt irgendwie vielleicht unterschätzt und ich muss jetzt mal aufhören mit dem ganzen Spaß und jetzt mal ernst machen und so, ne? Also ist jetzt natürlich verglichen mit den anderen Charakteren keine so riesige Entwicklung, aber im Grunde genommen kannst du halt echt so sehen, so es gibt diese fünf Charaktere und die haben halt alle ein total ausdefiniertes Charakterprofil.
Mhm.
Und alle machen sie halt so, haben sie so einen Augenblick, der so eine krasse Zäsur ist durch irgendwas Äußeres und machen halt echt eine Wandlung durch. Ne?
Ja.
Das halt alles innerhalb von 2 Stunden und nebenbei kommt halt auch noch ein guter Film bei rum. Und da dachte ich so, ey, heute schaffen das halt Filme innerhalb von 3 Stunden auch nicht. Also gar nicht, so weißt du. Und du nimmst halt, also diese Charakterentwicklung, die wird ja in ganz vielen Hollywood-Filmen halt ja völlig, es ist ja total unterentwickelt und unterdimensioniert und völlig gaga halt irgendwie,
ja.
Wie so Charakterexposition stattfindet und so, ne?
Du hast heute eigentlich genau das Gegenteil, also jetzt nicht unbedingt heute, das ist ja schon länger ein Problem so im großen Hollywood-Kino, aber in dem Film ist es jetzt eigentlich so, dass die Figuren alle relativ simpel gezeichnet sind, jetzt nicht super komplex und nicht super durchpsychologisiert werden, aber sie machen halt eine nachvollziehbare Wandlung durch und kommen an einem anderen Punkt an. Heute oder eben in den problematischen, viel laut, aber nichts drin Hollywood-Filmen dieser Zeit, hast du Figuren, die irgendwie so pseudo-komplex in ihrem Wesen sind. Aber da wird halt überhaupt nichts mit gemacht. Es wird immer nur so eine Bedeutung suggeriert, die überhaupt nicht da ist.
Ja, und es wird halt auch überhaupt nicht aufgebaut, ne?
Ja.
Du nimmst es den Leuten ja nicht ab. Also das, am schlimmsten ist ja, wenn du dann irgendwie sowas wie ein Erzähler aus dem Off hast, der das kurz mal etabliert oder so, so Lauftext am Anfang, so wo dann so kurz etabliert wird, der ist so und so, weil so und so und das Bullshit so, ne? Das nimmt man ja Leuten nicht ab, so deswegen, weil irgendjemand im Off irgendeine Scheiße erzählt.
Ja, das ist das große Problem. Du musst es ja eigentlich sehen und miterleben, um sowas dann auch glauben zu können. Und da ist eben schön, dass man hier bei allen Figuren die ganze Zeit total nah dran ist und deren Konflikte und deren Sorgen und deren Probleme eben auch gut nachvollziehen kann, weil das auch ein überschaubares System ist, dieser ganze Film, in dem das stattfindet. Und deswegen funktioniert es halt einfach total gut. Aber die 70er waren sowieso groß für irgendwie Charakterdrama jeglicher Tiefe.
Ja.
Das muss man schon sagen.
Ja, gut, man hat sich halt irgendwie so die Zeit genommen. Und da ist ja halt auch, und das, da ist ja der Film jetzt auch ein schönes Beispiel, weil die halt auch so langsam noch funktionierten, ne?
Genau.
Also weil irgendwie so dieses Erzähltempo ja so fast schon schmerzhaft langsam ist teilweise.
Aber ich genieße es total, weil diese überhetzten Erzählungen heute gut so, ja.
Ist, ja. Wenn es gut gemacht ist, ja, aber es gibt ja auch Beispiele, wo du dann, also wo man das halt einfach nur anstrengend findet, ne? Weil, also ich sage jetzt mal, ist ja generell, wenn man so heute, das heutige Tempo gewöhnt ist, ist natürlich teilweise einfach so dieses Erzähltempo von so alten Filmen. Ich meine, in den 70ern geht's halt noch, wenn es gut gemacht ist, aber wenn du jetzt noch ältere Filme anguckst, ne? So aus den 50ern und so, das kann man ja teilweise kaum ertragen heute. Weil das irgendwie, weil dieses Tempo halt einfach so anders ist und so viel langsamer, dass du dich halt erstmal voll darauf einschießen musst, ne?
Gut, also ich würde das jetzt nicht sagen, dass man da dass ich da Probleme habe, weil ich da, wo ich gucke jetzt nicht ständig Sachen aus den 50ern, aber.
Ja, also auch mir geht das, wenn ich mal dazu komme, mal sowas zu gucken, denke ich mir oft immer so, okay, das ist einfach Da ist halt so wenig Aktion pro Minute irgendwie, sage ich mal, dass es halt dann auch schon echt schwierig wird, teilweise, ne? Je nachdem. Also
ja, das ist, wie du sagst, wenn es gut gemacht ist und wenn es irgendwie sinnvoll so diese Art und Weise irgendwas dazu beiträgt. Also ich könnte jetzt irgendwie 1000 Beispiele runterrattern, was mit Langsamkeit dann eben auch gemacht werden soll. Ne? Also wenn ich einen Film habe, der sich über einen Handlungsverlauf und über eine zackige Story definiert, dann finde ich das auch zwischenzeitlich dann eher störend, wenn ich nicht verstehe, warum man plötzlich ewig auf der Stelle verharrt. Auf der anderen Seite, gerade so in diesem, und das ist ja Rocky auch auf so eine gewisse Art und Weise, er ist jetzt zwar nicht in dem Film Director und Writer, aber er hat den geschrieben und spielt den und da ist halt extrem viel von sich drin. Also irgendwie ist es ja auch schon so ein Autorenfilm halt, ne? Und gerade so auf dem Sektor des Autorenfilms, da sehe ich das ganz oft, dass es für mich einfach extrem Sinn macht, dass Erzähltempi ganz, ganz, ganz krass gedrosselt sind. Also so mal so ein Beispiel aus einer ganz anderen Richtung. Zum Beispiel letztes Jahr sehr coolen japanischen Film gesehen von dem Berufsirren Sion Sono, der hieß The Whispering Star und da ging es halt um, es war, also im Grunde genommen war es ein Endzeitfilm, deswegen habe ich den jetzt ausgesucht, weil das für dich ja auch immer interessant ist, ne, Endzeit-Dystopie muss ja immer sein, ne? Es geht halt darum, dass so ein, ja, sie ist wohl ein Roboter und fliegt durchs Weltall in so einem kleinen Raumschiff in einer fernen Zukunft, in der halt irgendwie total viele Planeten schon besiedelt sind, aber eben ganz viele auch, weil die Menschen sie kaputt haben, nicht mehr bewohnbar. Und der Film, der hat so einen netten Charme, der wirkt zwischenzeitlich immer so ein bisschen so wie im Wohnzimmer gedreht, aber sie fliegt halt, weil sie halt so ein Roboter ist, teilweise jahrzehntelang von Planet zu Planet, um Pakete auszuliefern, weil das irgendwie so das Letzte ist, was die Menschen noch machen. Hast du
schon mal davon erzählt?
Das kann sein, ja. Das
kommt mir gerade so bekannt vor.
Ich fand den auch super, deswegen kann es sein, dass ich den irgendwie schon mal rausgeholt habe. Und die Menschen schicken sich halt noch Pakete, weil sie das einfach noch als letzte Nettigkeit so miteinander machen. Und da, der Film, der ist also wirklich in einem Tempo, dass ich glaube, die meisten Leute würden das quälend langsam nennen, erzählt. Ja. Aber du sollst ja auch genau das empfinden, dieses komplette Verschwimmen von Zeit, dieses endlos in diesem Raumschiff sitzen.
Ja
gut, sitzen.
Aber das unterstützt dann ja halt auch die... Ne?
Da ist es total auf die, da wollte ich drauf hinaus, total auf die Stimmung angepasst. Und bei Rocky ist es dann ja eben auch so, gerade so in den ersten 20, 30 Minuten des Films, wo man, glaube ich, um ihn kennenzulernen, ihn teilweise erstmal gefühlt 10 Minuten einfach durch die Straßen schlendern sieht und so weiter. Das haben wir ja vorhin schon alles gesagt. Das trägt ja alles zu dieser Gesamtstimmung bei und definiert irgendwie auch so seine Rolle in dieser Welt. Und da ist es einfach so perfekt auf den Punkt, diese Geschwindigkeit. Und später wird der Film ja auch temporeicher. Du hast dann zwar immer noch wieder diese zurückgenommenen und in sich gekehrten Szenen, als er dann doch noch ins Struggeln gerät und kurz vor dem Kampf total anfängt zu zweifeln und sagt, ich werde es niemals schaffen und nochmal kurz vor dem Kampf in den Ring geht und da steht und einfach...
Voll geil. Und dann trifft er ja voll zufällig diesen Promoter.
Ja, genau.
Und hast du mal seinen Aufzug ausgecheckt? Hast du mal geguckt, wie der aussieht in der Szene?
Rocky oder das der Promoter?
Nein, der Promoter. Nee. Der Promoter sieht aus wie Snoop Dogg in so einem Pimp-Video, weißt du?
Das ist so geil. Das ist mir gar nicht aufgefallen.
Der hat so einen Porno-Anzug an mit so einem jägerhaften Hut, hat knallrote Lederhandschuhe und so eine Einsteckrose in seinem Sack.
Groß.
Muss man einfach mal auschecken.
Ganz also, groß.
Das ist mir aufgefallen, als ich das gesehen habe. Das ist als kurzer Einschub.
Ja, schön. Das, also Pimp-Styles sind immer wichtig und vonnöten.
Ja gut, aber da war es dann halt auch einfach so, es war ja wahrscheinlich nicht mit der Intention, Pimp-Style zu haben, sondern es war wahrscheinlich damals auch Zeitgeist.
Daily also, Business, ne? Ja.
Es war halt ein normaler Anzug irgendwie so. Aber der ist aus heutiger Sicht halt so ridiculous. Also, so auschecken.
Ja, aber also nichtsdestotrotz,
ja,
insgesamt, ne, das Tempo wirkt dem Ganzen irgendwie immer total angemessen und am Ende nimmt das dann nochmal kurz raus und geht nochmal so einmal in sich vor dem großen Finale und ist irgendwie immer ein Spiegel auch so von Rockys Inneren und deswegen, der Film ist nicht eine Sekunde auch nur ansatzweise langweilig, finde ich. Okay. Und eben auch, wenn man Rocky einfach 5 Minuten in seinem Apartment, wie er sich eine Platte auflegt und an den Kühlschrank geht und ja, verzweifelt in die Gegend guckt.
Interessant, welche Songs da so laufen. Ich glaube, ganz am Anfang, wo er das erste Mal in seiner Wohnung ist und dann halt mit seinen Schildkröten labert, macht er irgendwie das Radio oder die Platte an und dann läuft dieses, dann läuft der Originalsong, der gesampelt wurde, auf Summertime von DJ Jazzy Jeff und Will Smith oder The Fresh Prince.
Ja.
Und ich weiß nicht, wie der Song im Original heißt. Auch irgendwas mit Summer, The Easy Summer oder irgendwie sowas.
Ja.
Und läuft halt so, es ist halt auch so einfach dann so schön so Zeitgeist-Kolorit irgendwie.
Ja, voll. Und das Sample habe ich natürlich auch gleich erkannt. Das ist ja auch, wobei ich weiß gar nicht mehr. Ich habe auf jeden Fall das Sample gehört und dachte.
Die kommen ja auch aus Philadelphia, ne? Apropos. Will Smith und Jazzy Jeff sind ja auch beide Philly Boys.
Mhm. Ja, ich meine, gut, die anderen Sachen im Film, das war ja jetzt ein Originalsong. Auch die Themes wurden natürlich rauf und runter gesampelt, ne? Und
ja, ja,
cool. Zum Beispiel das eine Sample aus dem einen Theme, das ist natürlich auch bei Massive Töne, auf einer der ersten LPs von denen damals. Ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt. Ob das Taugenichts heißt? Kann das sein?
Weiß ich auch nicht. Ich bin nicht so firm mit den alten Massive Töne Sachen.
Das war.
Ich kenne nur, wir sind die coolsten, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen.
Das war als massive Töne schon war ganz schön.
Linie wack.
Ja. nee, das Lied heißt Nichts Nutz, ist von dem 96er Album Kopfnicker.
Ja, das gilt ja so als, also ich kenne das tatsächlich selber nicht wirklich gut, muss ich zugeben, aber das gilt ja so als einer von diesen Classics aus der Epoche, so, ne? Was so Deutschrap angeht.
Eigentlich total. Das ist total stark, weil ich merke das gerade. Das samplet halt so das Rocky-Theme, ne? Und die Hook geht ja, es ist mir aus den Augen abzulesen. Ich frage mich, wohin die Wege führen, die ich gehe. Verstehe es nicht, ertrage es nicht. Ich habe nichts. Und dann, ich will aus der Dunkelheit ins Tageslicht. Das passt ja auch total auf Rocky. Und dass sie für den Song halt das Rocky-Theme gesampelt haben, ist schon eine starke Transferleistung, könnte man sagen.
Ja, durchaus.
So, kleiner Ex, Mitte der 90er Deutsch-Hip-Hop-Exkurs.
Wo nimmt der Film, an welcher Stelle nimmt der Film auf einmal so Tempo auf? Ist mir aufgefallen.
Ja, Training, ne? Also.
Ja, aber ja nicht gleich beim ersten Training, sondern als ihm sein Trainingspartner geschenkt wird. Bodkes. Der Hund.
Ah, ja.
Da geht's nämlich auf einmal ab. Und dann geht nämlich die klassische Rocky-Trainingsmontage los. Dann feiert er das ja erstmal so. Yo, Bodkes. So, Bodkes.
Ja, da könnte man jetzt aber dann natürlich auch wieder denken, ist die Aussage dessen, dass das der Punkt ist, ab dem Adrian voll und ganz hinter ihm steht und sich total zu ihm bekannt hat.
Ja,
und dass ihn das so belebt, dass er dann eben richtig Gas gibt, ne?
Dass er halt Bodkes geschenkt bekommt.
Ja. Ja, was hast du noch auf dem Herzen dazu?
Das ist Rocky.
Sehr viel.
Ich habe übrigens in meiner Wohnung tatsächlich ein Bild von Rocky hängen, ein Motiv, weil wir vorhin gesagt haben, dass es so viele geile Szenerien und Szenen so gibt, die so ikonisch geworden sind. Ich habe in meinem Flur so ein Leinwandbild von Rocky, wie man ihn von hinten sieht, wie er halt oben dann an den Treppen angekommen ist und halt die Faust so nach oben. Das ist ja auch so ganz ikonisch. Ah, klar, ne?
Das ist ja der Shot.
So, ja, habe ich in meiner Wohnung hängen tatsächlich.
Mhm. Schöne Sache. Neben Star Wars und was noch?
Ne, eigentlich glaube ich nur die beiden.
Okay.
Also von Star Wars habe ich ja auch, die habe ich bestimmt schon mal erzählt, habe ich auch so ein Leinwandding. Es sind aber so 3 Stück und es sind halt die Droiden von Star Wars. Also BB-8, C-3PO und R2-D2. Sind so der Größe nach so ansteigend.
Nice.
Ja. Und Ist ja dann auch vielleicht recht vielsagend, dass nur diese zwei Filmreihen in meiner Wohnung dekorativ ja, repräsentiert sind.
Irgendwie schon, ja.
Ja. Weil, also Star Wars wäre mit Sicherheit die andere Reihe, die sehr, also einen so sehr emotional kickt und so insgesamt. Aber halt natürlich auf eine ganz andere Weise, also in meinem Fall jetzt, ne?
Ja. Ja, das ist, also ich, mein Verhältnis zu Star Wars ist, ich wundere mich einfach die letzten Jahre selber sehr darüber. Weil ich hätte eigentlich gedacht, dass ich ein total inniges Verhältnis zu Star Wars habe. Aber irgendwie ist das ist so eine Sache, die gab's in meiner Kindheit, aber irgendwie ist die in meiner Kindheit geblieben. Ich hab dann nicht mehr so die Riesen.
Ja gut, sie haben es einem ja auch teilweise echt schwer gemacht, dran zu bleiben, muss man ja auch mal fairerweise sagen.
Da
gab es schon einige Tiefpunkte zwischendrin. Aber ich finde jetzt eigentlich diese neuen Filme so eigentlich so ganz, ganz gut, tatsächlich.
Ich mochte Episode 7.
Ja.
Und mit Rogue One konnte ich so ziemlich gar nichts anfangen.
Ah, tatsächlich. Ja. Da bist du aber echt einer der wenigen, ne?
Ja, bei den meisten ist es eher andersrum. Mhm. Also, weil die meisten halt ja doch sehr stark kritisieren, dass Episode 7 quasi einfach nur so ein Remake von Episode 4 ist. Und ja. Rogue One irgendwie erstmalig halt versucht, sich jetzt quasi von 1000 Vorlagen zumindest so ein bisschen zu lösen und ein bisschen was Eigenes zu machen. Aber ich fand halt einfach, dass in Episode 7, und da haben wir auch damals den Podcast zugemacht, können die Hörer, die ihn vielleicht noch nicht kennen, sich ja auch anhören, dass die Figuren halt super cool waren und dass der irgendwie diese seltene Blockbuster-Magic hatte. Und ich brauche irgendwie bei Blockbustern so diese Magic, das merke ich. Und wenn die fehlt, dann interessiert mich das alles wirklich überhaupt nicht mehr. Und Rogue One fand ich also, was die Figuren betraf, die waren halt fast so leer und eigenschaftslos wie in den Prequels. Und das muss man halt erstmal schaffen. Und ja, aber das ist vielleicht nochmal Stoff für eine andere Sendung.
Ja. Was kommt jetzt als nächstes? Jetzt kommt Episode 8, ne?
Ja.
Und dann kommt ein Han Solo-Film, glaube ich.
Ja, genau. Episode 8 wird ja, also da muss ich sagen, da bin ich dann doch schon, ich habe mich jetzt von Trailern und so weiter ferngehalten, aber da bin ich dann doch schon interessiert, einfach weil Rian Johnson den macht. Und der hat für mich mit Looper auf jeden Fall abgeliefert damals.
Ah ja, auch guter Film, ja. Auf jeden Fall.
Naja.
Aber ja, that's a different story. In a different galaxy.
Das wollte ich auch gerade sagen. Sehr schön.
Far, far away. Ja, was ist denn? Haben wir es, oder?
Ich würde die Frage an dich stellen, weil also für dich ist es, glaube ich, eine extreme Herzensangelegenheit. Und ich habe jetzt gemerkt, dass es einfach noch ein deutlich noch besserer Film ist, als dass ich ihn in Erinnerung hatte. Und insofern hast du hier die Deutungshoheit. Haben wir den adäquat abgefrühstückt?
Ja, doch, denke ich schon. Also ich denke mal, wir konnten auch vermitteln, dass wir beide den Film ganz gut finden.
Ich glaube, das ist klar geworden, ja.
So, peripher konnte man das latent vielleicht irgendwo mal rüberbringen.
Man könnte es ahnen, man könnte es ahnen.
Ja. Nein, also ich wäre jetzt nicht persönlich beleidigt und würde sagen, wir haben den Film nicht ausreichend gewürdigt. Außerdem, es gibt ja noch 6 andere.
Ja, eben. Wir müssen uns ja ein bisschen auch noch das Pulver aufbewahren, um zur nächsten Sendung zu verschießen. Ja, an der Stelle muss ich natürlich sagen, sehr cool, dass jetzt nach mittlerweile auch wieder einem halben Jahr seit Aliens du halt auch jetzt beim Podcast immer wieder mitgemacht hast.
Ja. Wie es halt so ist, ne?
Es rockt.
Hauptsache, nicht alle sind irritiert, wer immer dieser Typ ist, der alle 6 Monate völlig mysteriös im Podcast auftaucht. Der ist halt von, wer ist dieser Mann? Was will er?
Was will er? Was macht
was
er
macht
da?
Er? Was macht er da? Was will er? Er soll gehen.
Nein, bei uns gibt's mit alles. Auch Rote René. Und nein, das ist dieser Mann, der immer da ist, wenn man große Klassiker aus unserer Kindheit, aus den 80er, 70er und vielleicht auch noch 90er Jahren bespricht. Und das ist auch gut so.
Schöne Stellenbeschreibung, hast du schon gesagt.
Genau. Kernkompetenz, große Klassiker aus den Kindheitstagen. Ja, genau. Ja, ich würde sagen, dann belassen wir es dabei. cooles Gespräch, cooler Film.
Ja, Dito.
Schöner Auftakt und ich hoffe, den Hörern hat's auch zugesagt. Sie nehmen es vielleicht, wenn sie den Film aus irgendeinem Grund nicht kennen oder in ihrer Erinnerung mit den Sequels durcheinander schmeißen, als Grund, ihn vorher nochmal aufzufrischen oder einfach mal wieder zu sehen, weil es lohnt sich. Und,
auf jeden Fall.
Ja. Vielen Dank an die Hörer für Spenden und so einen Scheiß.
Check out the following movies, but box movies.
Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, Rocky 5, Rocky Balboa, and Creed.
Yeah, because it's all about boxing, you know.
Ain't about boxing, singing and dancing, you know.
It's all about boxing.
It's all about boxing. So.
Ich muss das mal raussuchen. Da gibt es ein so Video, das ist so witzig, wo sie halt irgendwie so ein Review machen und quatschen. Und dann macht der Typ halt immer so zwischendurch, also dann sagt er immer, also er recapt so die Handlung, ne, von dem Film.
Ja.
Und dann kommen immer so zwischendurch halt immer so Schnipsel aus dem Film. Und dann sagt er halt immer so indirekte Rede. Also er sagt so, ja, und dann war hier irgendwie so, dann kommt Pauly und Rocky ist damit konfrontiert, dass das und das passiert und bla, worauf er dann so folgendermaßen reagiert. Und dann kommt halt so Bild, so ein Still. Und dann hörst du halt nur so von Rocky. Und dann hört man halt nur so, yo, Pauly. Es ist nur so ein Gibberish. Also, das ist jetzt schlecht beschrieben, aber ich muss das mal raussuchen. Wenn ich das finde, dann müssen wir das mal nachreichen. Das ist auf jeden Fall hilarious.
Es trifft das Ganze ja dann doch schon auch ziemlich auf den Punkt, weil
yo, Pauly.
Yo, Pauly.
Geiler Film.
Ja. Geiler Film.
What you doing? Yo, Pauly, what you doing, Pauly? I'm a boxer, Paul.
Ja, der hat halt diesen, also der hat halt auch diesen, also weil er so komisch nuschelt und dann hat er halt auch echt in dem Film, was ja auch wieder zur Rolle passt, finde ich voll diesen Italo-Amerikaner-Slang. Mhm. Wenn du dir so solche Filme mal auf Englisch anguckst mit so Gangster-Zeug, ne, und so Mafia und so ein Scheiß, dann reden die halt auch immer so, also Robert De Niro in diesem Mafia-Film, der redet halt auch. Ne? Mhm. Yo, what you doing? Box, move, what you doing? What you going on, man? Ganz witzig.
Ja, und mit diesem Witz sind wir raus, wa?
Ja, sind wir.
Auf Wiedersehen.
Bis bald.
Tschüss.
Bring.